Unklassisch. Der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zurück bei Unklassisch und bei unseren Folgen zu Horaz Oden. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten. In diesem Jahr und in seinem Werk, und deswegen sind wir inzwischen auch schon in Buch 4 angekommen. Es sind ja 4 Bücher der Oden, von denen eines dann deutlich später erscheint als die ersten 3. Und wir sind jetzt also in Horaz Spätwerk angekommen. Muss dann so zweite Dekade vor der Zeitenwende sein.
Und wer sich jetzt fragt, wie wir 3:30 auslassen können, das mit dem Monument und so weiter, keine Sorge, kommt noch.
Genau. Wir werden auch heute ein bisschen über 3:30 sprechen, weil das hier auch referenziert wird in dieser Ode. Aber bevor wir da loslegen, erst noch ein offizielles Hallo Jana.
Ja, hallo.
Freue mich, dass wir über dieses Gedicht sprechen. Freue mich auch schon auf das nächste. Das 4. Buch der Oden ist von der Stimmung her, werden wir noch sehen, schon was anderes als die 3 Odenbücher. Und es ist vor allem stimmungsmäßig was ganz anderes als die letzte Ode, die wir besprochen haben. Das war ja die Römerode 3:6. Doch etwas schwere Kost, wer es schon gehört hat. Und das ist diesmal ein bisschen anders und ein bisschen leichtfüßiger. Wir werden hier auch einige Gedanken schon wiederfinden, über die wir auch ganz zu Anfang des Jahres gesprochen haben. Das heißt, diese Ode greift auch wirklich ganz stark auf den Beginn von Horaz Odendichtung zurück und betont aber gleichzeitig auch, dass sich diese Perspektive jetzt sehr stark verändert hat. Also Horaz ist einfach jetzt in einer anderen Situation, als er es war, als er mit der Odendichtung begonnen hat, weil das 4. Odenbuch erscheint auch, nachdem er von Augustus beauftragt wurde, das Carmen Saeculare zu schreiben, also das Lied für die Jahrhundertfeier. Das Lied, das, zumindest sagen uns das die Viten, eigentlich Vergil hätte schreiben sollen, der das aber nicht mehr machen konnte, denn er war zu dem Zeitpunkt schon gestorben, und dann ist Horaz da eingesprungen, und das ist natürlich quasi die Dichterkrönung.
Ja, und ne, also Carmen Saeculare ist ja auch so in einem Oden-Versmaß, ne, auch ein lyrisches Versmaß. Und wird meistens dann auch hinter Buch 4 bei den Oden reingeklatscht in den Werksammlungen, ne? Obwohl es eigentlich davor war.
Ja, ja.
Also es ist immer so ein Anhang hinter Buch 4 noch. Also Buch 4 ist schon so ein bisschen Anhang zu den ersten 3, und dann ist Carmen Saeculare dahinter der Anhang. Und das ist eigentlich von der Reihenfolge her sowieso komplett wild. Aber das hatten wir auch am Anfang, ne? Dass die Oden auch immer am Anfang von dem Werk stehen. Und aber nicht auch Buch 1 bis 3 war ja nicht das erste, was er, naja. Egal.
Ja, ja, das ist halt einfach das Besondere bei Horaz, dass da die strenge chronologische Anordnung der Werke innerhalb einer Textausgabe aus verschiedenen Gründen anders gemacht wird. Genau. Was diese Ode, glaube ich, recht nett und besser konsumierbar macht, ist, sie ist sehr oder angenehm frei, sage ich jetzt mal, von Eigenlob.
Im Vergleich.
In der überbordenden Ausprägung, genau. Und das große Thema, also eins, das wir auch schon von Horaz kennen und jetzt eben hier wiederkommt, ist der Platz des Dichters in der Gesellschaft auf der einen Seite und die Beziehung des Dichters zu den Göttern und wie sie sich auf seine Dichtung auswirken. Ja, wir haben natürlich wie immer ein bisschen drüber nachgedacht, was haben wir für eine Beziehung zu dieser Ode? Und bei mir ist es vor allem die abgespeichert ist als die Ode mit dem schönsten Schluss. Wenn wir dann am Schluss sehen, aber ich finde, sie hat echt einen bemerkenswert schönen Gedanken am Ende und auch ein bisschen Horaz untypischen Gedanken, der auch, finde ich, auf eine sympathische und clevere Art und Weise verpackt ist. Reden wir dann noch drüber.
Ja, bei mir, ich habe diese Ode tatsächlich, muss ich gestehen, vorher noch nie so wirklich bewusst wahrgenommen. Also ich habe sie irgendwann mal gelesen, weil ich ja irgendwann mal die Oden insgesamt gelesen habe. Aber da ist sie mir jetzt nicht als irgendwas Besonderes hängen geblieben, habe mich aber umso mehr dann gefreut, die jetzt noch mal ordentlich zu lesen.
Gut, damit genug der Vorrede. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet, rezensiert, weiterempfehlt oder, nicht mehr ganz so neu, unterstützt. Auf Steady oder per Einmalzahlung über PayPal.
Genau. Links wie immer in den Shownotes. Sollten wir an den Punkt kommen, dass der Podcast sich selber trägt, gibt es Ovids Metamorphosen, wie oft gewünscht. Und vielen Dank an alle, die das bereits mit ermöglichen.
Genau. Vielen Dank an euch. Noch ein paar Vorbemerkungen, bevor wir dann in den Text einsteigen. Wir haben ja schon gesagt, das vierte Buch der Uden ist eine Rückkehr zu den Uden. Eine, zu der sich, auch das ist, glaube ich, etwas, das sozusagen aus den Viten des Horaz kommt und bis heute so weiter gesagt wird. Horaz hat sich quasi dazu inspirieren lassen, weil er eben das Carmen Saecolare schreiben durfte. Da ist dann die Muse zu ihm zurückgekehrt und dann hat er nochmal Oden geschrieben. Er stellt das auch selber so dar in den Oden zu Beginn des Buches. Es ist trotzdem das kürzeste der Odenbücher. Es hat nur 15 Oden. Und es zeichnet sich vor allem eben dadurch aus, dass es in fast allen Punkten getragen ist von einer sehr etablierten Dichterpersona. Also da ist wenig Unsicherheit, es sind auch wenig Bürgerkriegsgedanken. Also wahrscheinlich könnte man argumentieren, dass die nie ganz weggehen. Aber es ist schon so, dass man hier das Bild vor Augen gestellt bekommt, dass es jetzt hier eine Zeit des Wohlstands und eine Zeit der verhältnismäßigen Sicherheit gibt.
Also du hast es schon angedeutet, ganz andere Stimmung als in 3.6 in der letzten Römerode, die wir die letzten beiden Monate besprochen hatten, wo ja trotz anfänglichen Optimismus, dass das Bauprogramm vielleicht was auswirken kann von Augustus, dann das Fazit doch war, alles wird immer schlimmer und alles ist unrettbar verloren. Davon ist jetzt hier erfreulicherweise wenig bis nichts mehr zu merken.
Ich finde, was man auch so als allgemeine Überschrift über diese Ode, aber über das Buch insgesamt stellen kann, ist weniger Experimente, dafür große Routine. Oder fast gar keine Experimente. Also wir werden das jetzt dann sehen. Die Ode ist ein Beispiel dafür, wie man sehr vieles richtig macht, glaube ich. Aber sie ist auch ein Beispiel dafür, wie, ja, sagen wir mal, Unschärfen oder Ecken und Kanten natürlich auch etwas sind, die was Dichtung ausmachen kann. Und das ist etwas, das hier stark fehlt, finde ich. Aber es kommt eben mit dieser großen Routine. Und es gibt möglicherweise auch ein minimales Element in der Ode, das ein bisschen dieses Thema aufgreift und reflektiert. Es geht auch sehr viel darum, überhaupt wieder zu dieser lyrischen Versform zurückzukehren. Was ja auf jeden Fall hier dazwischen steht, sind zum Beispiel die Episteldichtungen. Das ist ja dann wieder im Hexameter verfasst und deswegen die Rückkehr vom Hexameter, der natürlich jetzt bei Horaz nie der epische Hexameter ist, aber dann doch irgendwie das größere, schwerere Versmaß. Also schwerer im Sinne von gewichtiger. Und deswegen sieht es sich daher bemüßigt, nochmal über diese Odenform zu sprechen. Und was sonst noch wichtig ist, gerade wenn man jetzt dann selber in den Text einsteigen möchte, hier gibt es keinen Band des großen begleitenden Kommentars, wo zumindest immer Nisbet involviert war. Den gibt es hier nicht mehr, sondern wir haben jetzt hier auf einen anderen Kommentar uns gestützt von Thomas, der in der Cambridge Green and Yellow Reihe erschienen ist und meiner Meinung nach für einen Kommentar sehr brauchbar ist.
Ja.
Er hat die gleichen Probleme, die alle Kommentare haben. Reden wir dann auch drüber.
Ja, genau. Also diese Reihe ist ja auch eher noch für Studierende gedacht und deswegen nicht ganz so unhandlich wie Nisbet Hubbard bzw. Nisbet Rudd, weil das ist ja wirklich für die Forschung und deswegen auch mühselig manchmal. Da sind die von Cambridge meistens etwas angenehmer zu lesen und der hier auch, finde ich auch, und natürlich wie immer in den Shownotes die ganze Angabe.
Und dann habe ich jetzt hier tatsächlich mal was zum Versmaß zu erzählen.
Ja, endlich mal ein anderes.
Genau, denn dieses Gedicht ist nicht in der archaischen Strophe geschrieben, wie es jetzt die allermeisten dieses Deep Dives waren, sondern in einer anderen, einer, die zumindest in dem Kommentar von Thomas als die zweite asklepiadeische Strophe bezeichnet wird. Strophennamen und vor allem Strophennummerierungen sind komisch, muss man sich merken können, variieren auch, wenn ich jetzt mich nicht sehr täusche, teilweise von Metrik-Nachschlagewerk zu Metrik-Nachschlagewerk oder zwischen den Editionen. Relevant ist, dass sie eben zusammengesetzt ist aus zwei unterschiedlichen Verstypen. Das eine ist der Glykoneus, also der Grund- und Standardvers der ganzen äolischen Dichtung. Darüber haben wir auf jeden Fall gesprochen in der allerersten Folge. Und die zweite Versform, die wir da finden, ist der Asklepiadeus, also der, den wir kennen aus Ode 1.1, aber hier eben nicht stichisch, also nicht ein Asklepiades nach dem anderen, sondern immer abwechselnd mit dem Glykoneus. Und das sind dann auch sehr ähnliche Verse mit dem einzigen Unterschied, dass der Asklepiades eben zwei Choriamben hat und der Glykoneus nur einen. Choriambos ist zur Erinnerung diese Abfolge von Länge, Kürze, Kürze, Länge. Also Dam, Dada, Dam. So viel dazu und noch einmal unterstrichen, man muss sich keine Strophennamen merken. Dafür gibt es Kommentare, um das nachzuschauen.
Gerade diese Nummerierten habe ich mir definitiv nie gemerkt und war dann auch ganz interessiert festzustellen, dass die teilweise auch einfach unterschiedlich nummeriert werden. Super.
Nächstes Mal gibt es da auch noch was dazu zu sagen. Gut, dann sind wir jetzt soweit und können in den Text einsteigen. Quem tu melpomene semel nascentem placido lumine videris illum non labor istmius clarabit pugilem non equus impiger. Es beginnt mit quem und quem ist erkennbar an den ersten beiden Buchstaben ein Relativpronomen oder ein Fragepronomen, denn die unterscheiden sich ja nur in ihren Nominativformen. In jedem Fall ist das ein Akkusativ, quem, und es ist ein Maskulinum. Das heißt, wir müssen nach etwas suchen, das da entweder kongruent damit ist oder wir müssen davon ausgehen, dass das, worauf es sich bezieht, im Hauptsatz, dass das auch ein Maskulinum sein wird. Es ist auf jeden Fall das Objekt zum Verb, also wen oder den.
Genau, dann geht's weiter mit tu. Das ist zweite Person, das Personalpronomen du. Das heißt, wir haben hier mal wieder ein direktes Gegenüber, wie so oft. Und das ist dann auch unser Subjekt.
Und wer dieses tu ist, das erfahren wir sofort, denn wir kriegen den Namen Melpomene. Und Melpomene ist eine Muse, eine der neun Musen. Und sie ist die Muse der tragischen Dichtung, was irgendwie ein bisschen komisch wirkt an der Stelle, aber zumindest laut Kommentar auch nicht überbewertet werden sollte. Es sollte auch aus anderem Grund nicht überbewertet werden, denn Horaz beruft sich an prominenter Stelle, nämlich in Ode 3.30, die wir wie gesagt auch noch besprechen werden, auch auf Melpomene als die Muse, die ihn inspiriert. Also die ist jetzt nicht irgendwie, weil sie die Muse der tragischen Dichtung ist, heißt das nicht, dass sie da jetzt ein tragisches Vorzeichen oder so etwas über die Ode setzt, sondern sie ist einfach eine Muse der gewichtigen, respektierten Dichtung. Ich glaube, so würde ich das einfach verstehen. Die Tatsache, dass sie hier eben direkt angesprochen wird und auch mit diesem Tu angesprochen wird, gibt dieser Ode von Beginn an die Atmosphäre, das Gefühl eines Hymnus, also eines Gebets. Das ist ja auch etwas, das man oft hat und diese Hymnenformen an Götter sind sehr stark standardisiert und sowas wie die direkte Ansprache und auch noch andere Elemente, die wir auch noch sehen werden, kommen da regelmäßig vor.
Ja, so, also mal schauen, was wir jetzt wollen von der Muse. Erstmal geht's weiter mit Semmel. Da haben wir wieder in die Semmel bis der Kater, ne? Diese Zahlwörter. Also einmal heißt das. Wie streng das jetzt hier nur ein einziges Mal heißt, sei dahingestellt, aber ja.
Und so kann man das dann irgendwie, diesen ersten Vers auch gleich mal im Deutschen eigentlich direkt nachstellen. Ne? Also wen, du, Melpomene, einmal. Jetzt kommt Nascentem. Und Nascentem ist ein PPA von Nascor. Und Nascor heißt geboren werden. Und da sieht man jetzt wieder, wie praktisch Deponentien sein können, denn sie haben zwar passive Personalendungen, aber sie bilden trotzdem ein PPA. Und das heißt also, Nascens ist einer, der geboren wird, der dabei ist, geboren zu werden. Und entsprechend dann ist das Nascentem natürlich der Akkusativ dazu und gehört zu Quem. Das heißt, wen, der dabei ist, geboren zu werden. Und das kann man dann sehr oft und auch hier berechtigt abkürzen mit wen bei seiner Geburt.
Ja, genau. Dann geht's weiter mit Placido. Das ist ein Adjektiv im Ablativ, weil warum sollte hier ein Dativ stehen? Und heißt irgendwie sowas wie gefällig oder freundlich oder sowas. Und das nächste Wort ziehe ich mal gleich mit dazu, weil das direkt dazu gehört, nämlich Lumine. Eigentlich ja das Licht in der Dichtung gerne auch mal die Augen. Hatten wir auch schon mal. Das heißt also mit gefälligem Auge, mit gnädigem Blick, mit freundlichem Blick, jedenfalls irgendwie zustimmend. Und das ist natürlich die Göttin, die hier diesem jemand, der da gerade geboren wird, irgendwie freundlich zulächelt. und ja, ihre Gunst schenkt dadurch. Das wird gemeint sein.
Ja, und was tut sie da? Placido Lumine, also mit diesem gnädigen Blick oder mit gnädigem Auge. Jetzt kriegen wir nämlich unser Verb Videris. Und Videris ist auf jeden Fall vom Perfektstamm von Videre, also sehen, und kann jetzt von der Form her zwei Sachen sein. Einerseits kann es Futur 2 sein, Singular, zweite Person, oder es kann Konjunktiv Perfekt sein, auch Singular, zweite Person. Und wir können es an der Stelle noch nicht sagen, denn wir haben das Hauptsatzverb noch nicht bekommen und deswegen noch wenig Anhaltspunkt dafür, was es sein wird. Es liegt nahe, dass es eher Futur 2 sein wird. Also Konjunktiv Perfekt würde eher auf eine indirekte Frage schließen lassen. Und indirekte Fragen sind in der Poesie eher selten.
Mm.
Aber sehen wir dann noch und reden wir nochmal drüber.
Ja, ich fände es, glaube ich, einfach grundsätzlich merkwürdig, mit einem Konjunktiv Perfekt einzusteigen, weil Konjunktiv Perfekt alles sein kann. Und Futur 2 ist jetzt hier erstmal nur, dass das geschehen sein wird zu einem bestimmten Punkt. Aber ja, werden wir noch sehen. Weiter geht's mit Illum. Das ist jetzt ein Demonstrativum, auch maskulin, Singular, Akkusativ. Das wird jetzt bedeuten, dass wir im Hauptsatz angekommen sind, nach dem Quem, Nebensatz. Warum steht das Illum jetzt überhaupt da? Also gerade wenn es im selben Kasus steht, müsste man es ja eigentlich nicht wiederholen. Aber das Quem ist jetzt auch schon eine Weile her. Also das ist jetzt hier tatsächlich eher so unser Signal. Also ja, wir hatten auch gerade das Verb, also dass der Relativsatz vorbei ist, ist irgendwie naheliegend. Mhm. Ja, es wird jetzt nochmal betont, dass es ja eben um diese Person geht. Also die Muse wird zwar angerufen, aber ja, was passiert denn jetzt mit dieser Person, die da gerade ja die Gunst der Muse bekommt?
Mit der passiert auf jeden Fall irgendwas nicht. Das nächste Wort ist Non. Die Wörter danach sind dann Labor, Isthmus. Und Labor, ebenso wie Isthmus, sind beide leicht erkennbar als Nominative. Labor ist die Mühe und Isthmus ist das Adjektiv, das andeutet zum Isthmus gehörig. Der Isthmus per se ist eigentlich nur eine Meeresenge, aber der Isthmus mit großem I ist die Meeresenge bei Korinth.
Mhm.
Und die isthmische Mühe ist dann nicht irgendwie, weiß ich nicht was, ein Schwimmwettbewerb über den Isthmus oder so, sondern ganz allgemein Anstrengungen am Isthmus, also entweder wegen einem Krieg am Isthmus, aber wahrscheinlich eher nicht, sondern Spiele am Isthmus. Korinth ist ja auch einer der großen Kultorte und deswegen finden dort auch Spiele statt. Damit haben wir jetzt zwei Signale bekommen, dass wir eine Struktur erwarten dürfen, die wir schon kennen, nämlich einerseits die Verneinung und andererseits dann das Aufrufen von Kultspielen. Beides kennen wir aus der ersten Ode, also aus der allerersten Ode, Ode 1.1, und dort hatten wir die sogenannte Priamel als Struktur des Gedichtes, also eine Aufzählung von Dingen, die zurückgewiesen werden, um sie dann mit etwas zu kontrastieren, das eben nicht zurückgewiesen wird. Und darauf sollten wir uns gedanklich jetzt hier schon einstellen. Was aber natürlich auffällig ist, ist, dass wir jetzt hier plötzlich in Korinth sind und nicht in Olympia, wie es ja in Ode 1.1 der Fall war. Da habe ich mich dann zuerst gefragt, warum eigentlich? Ist das jetzt irgendwie nur um der Variation willen? Aber die Antwort ist wahrscheinlich, zumindest wenn man Thomas folgt, dass es natürlich auch für Lieder über isthmische Spiele ein großes Vorbild gibt, nämlich auch das, wie so oft, Pindar, der ja nicht nur Oden über olympische Sieger geschrieben hat, sondern auch über solche, die bei den isthmischen Spielen, so heißen die dann nämlich, gewonnen haben.
So, was ist jetzt mit diesem Illum? Was machen die Spiele mit ihnen? Nicht Clararbit wird berühmt machen, also Clarare, ne? Clarus berühmt machen, das ist hier ein Futur 1, was dann nochmal den Eindruck verstärkt, dass das Wideris im Relativsatz wahrscheinlich ein Futur 2 sein wird, ne? Erst lächelt die Muse ihm wohlwollend zu und dann wird er berühmt werden, aber nicht für diese Spiele, sondern für was anderes, das werden wir, ne? Du hast es schon gesagt, Priamel wahrscheinlich dann auch erfahren, was wird es wohl sein, aber ja. Und ja, also man kann sich jetzt drüber streiten, ob das Wideris dann wirklich Futur 2 ist oder ob es nicht doch ein Konjunktiv Perfekt ist. Also ist es rein zeitlich zu verstehen oder kommt da noch so ein bisschen mehr was Kausales dazu? Aber ganz am Ende ist es auch eigentlich egal, ne? Also ist ja auch klar, dass, dass die Muse ihm gewogen ist, mit dem Berühmtwerden zusammenhängt, ne? Also schon rein inhaltlich.
Absolut. Und es ist natürlich, also Futur 2 und Konjunktiv Perfekt Aktiv haben ja nur eine einzige Form, in der sie nicht identisch sind, nämlich die erste Person Singular. Ja. Und in allen anderen sind sie ja identisch. Angeblich, möglicherweise gab es da mal einen metrischen Unterschied, dass dieses I mal lang war beim Konjunktiv Perfekt und beim Futur 2 nicht. Aber das ist auf jeden Fall zum Zeitpunkt, zu dem Horaz schreibt, definitiv nicht mehr so. Das heißt, diese Formen sind gleich und deswegen lässt sich das vermutlich für Native Speaker gar nicht sinnvoll trennen.
Mhm.
Ergibt auch Sinn, dass die beiden Sachen so zusammenhängen, weil sie haben zwei Sachen gemeinsam. Sie werden beide vom Perfektstamm gebildet. Das heißt, die Handlung wird als abgeschlossen betrachtet. Das ist das eine. Und beide haben was leicht Spekulatives.
Ja.
Das Konjunktivische hat was Spekulatives und alles, was futurisch ist, ist notwendigerweise auch immer irgendwie spekulativ, weil es sich auf die Zukunft richtet.
Ja.
Ich glaube, das ist es auch, was man irgendwie sinnvoll über diese Form sagen kann.
Ja, finde ich auch. Genau. Die Folgen zu Tempus und Konjunktiv sind in Arbeit, I promise.
Ja, und jetzt kommt hier noch Pugilem als nächstes. Und Pugilem kommt von Pugilis, heißt Faustkämpfer, muss natürlich ein Akkusativ-Maskulinum sein, gehört also auch zu dem Illum, respektive gehört das Illum zu Pugilem. Das lässt sich dann in Verbindung mit dem Clarabit, also den wird nicht die isthmische Mühe berühmt machen, Faustkämpfer, lässt sich dann eigentlich nur sinnvoll verbinden mit als Faustkämpfer. Ne? Also im Sinne von, welchen Ruhm erwirbt er sich dort, indem er dort als Faustkämpfer auftritt. Es wird auch gerne mit Boxer übersetzt, aber es hat natürlich mit Boxen überhaupt nichts zu tun. Also mit modernen Boxen. Da kann man sich dann auch fragen, so, was hat das jetzt eigentlich für eine Relevanz? Ist irgendwie der Faustkämpfer vielleicht weniger wert als der Wagenrennenfahrer? Aber es scheint eben auch nicht so zu sein, sondern Pindar schreibt eben gerade bei den isthmischen Spielen sehr viel über Faustkämpfer. Also die griechische Variante davon, das sogenannte Pankration.
Ja, also wir sind hier irgendwie bei Pindar, aber halt nicht bei dem Inhalt von Pindar im Sinne von Lieder über Faustkämpfer, yes, aber nicht der Faustkämpfer selber. Das wird diese Person nicht sein. So, jetzt ist der Gedanke dann doch irgendwie relativ klar fertig und es geht auch weiter mit einem Non, also noch einem Nicht. Und das ist irgendwie auch erwartbar, weil wir ja in dieser Priamel-Struktur mehr als eine Sache haben, die abgelehnt wird oder eben nicht passiert. Das heißt, jetzt kommt hier noch was anderes, wofür dieser Musengünstling nicht berühmt werden wird. Ja, und das nächste Wort ist Equos. Und das ist, ich finde das immer so fies, wenn das in der Dichtung vorkommt, weil man würde ja meinen, wenn man das Wort so liest, dass es ein Akkusativ Plural ist, aber dann müsste es Equos sein mit einem langen O und es ist aber kurz, das O. Das heißt, es ist ein Nominativ wie Equus. Würde man ja eigentlich erwarten. Es gibt aber oder gab eben mal im Lateinischen auch os als Nominativendung und manchmal in der Dichtung steht das halt noch als Nominativ Singular Maskulin da. Gemeinheit, wenn man mich fragt.
Ja, und das ist dann natürlich auch immer so eine Editoren-Streitfrage. Druckt man da als Equus oder druckt man Equus? Und natürlich druckt Shackleton Bailey Equus.
Ja, natürlich.
War jetzt auch zu erwarten aus dem, was wir schon aus anderen Oden kennen. Ja, und dieses Equos, die Serie Equos ja eigentlich, bekommt dann noch ein Attribut. Das schließt hier diese Strophe ab. Das Attribut ist Inpiger. Und Inpiger, also Piger heißt träge und Inpiger heißt nicht träge. Und das heißt dann im Umkehrschluss unermüdlich oder eifrig, brav. Also ja, auch dieses unermüdliche Pferd macht irgendetwas nicht. Und vermutlich auch mit diesem Illum, weil das wäre irgendwie nachvollziehbar, dass dieses vorangestellte Illum das Objekt zu all diesen Elementen der Aufzählung sein wird.
Ja, und das wird wahrscheinlich wie das mit dem Faustkämpfer irgendwann noch so ein Prädikativum bekommen.
Ja, das heißt, wir haben jetzt hier diese erste Strophe und sie beginnt mehr oder weniger mit einem Hymnus an Melpomene, was auffällig ist, weil es ist diesmal eben kein quasi Hymnus an Mykenas, wie es in der Ode 1.1 der Fall war. Und könnte auch daran liegen, dass zu dem Zeitpunkt die Unterstützung von Mykenas für Horaz wahrscheinlich nicht mehr so relevant ist, also braucht das Geld nicht mehr. Zusammengefasst kann man sagen, wenn Melpomene über einen wacht, dann braucht man nicht darauf zählen, dass man sportliche Erfolge haben wird. Das ist so mal der Grundtenor dieser ersten Strophe. Und erinnert natürlich an diese Priamel aus 1.1, wo wir ähnliche Bilder hatten, aber es ist eben doch jetzt schon klar, dass es auch was anderes ist, weil es geht jetzt eben nicht darum, das zurückzuweisen. Die Ode 1.1 ist ja eine klare Ich-will-das-nicht-Sache. Und hier geht es aber anders los. Hier geht es los mit Begünstigung durch die ohnehin schon mit Dichtung assoziierte Muse sorgt dafür, dass ich keinen sportlichen Erfolg haben werde. Das heißt, es ist von Anfang an eigentlich schon angelegt, dass die Alternative, die hier benannt wird, werden wird, und wir wissen auch alle schon, welche das sein wird, ist eine ganz klar gleichwertige Form der Profilierung, wie sie eben der Sieg bei kultischen Spielen ist. Also es geht weniger um Konkurrenzgedanken, als vielleicht eher darum, diese Gleichwertigkeit herauszustellen.
Mm.
Dann hören wir uns das nochmal an. Quem tu melpomene semel nascentem placido lumine videris illum non labor istmius clarabit pugilem non equus impiger. Curu ducet Achaico victorem nequeres bellica deliis ornatum foliis ducem quod regum tumidas contuderit minas. So, wir steigen ein mit Curu. Curu, der Ablativ von Curus. Curus heißt Wagen. Und dann haben wir hier irgendetwas Instrumentales mit einem Wagen, durch einen Wagen in Bezug auf ein Pferd. Das passt natürlich gut.
Genau, dann geht's weiter mit Ducat, das ist ein Futur. Ja, das Pferd wird ihn, also Illum immer noch, haben wir ja schon gesagt, nicht im Wagen, mit dem Wagen irgendwo hinführen. Also geht's jetzt um Pferderennen.
Naheliegend, genau. Und dann kriegen wir hier noch eine Erläuterung zu diesem Curu, nämlich Achaiko oder Achaiko. Das heißt Achaisch, also die Gegend um Athen, Achaia und damit natürlich Griechisch. Das ist klar. Und das ist mir beim Lesen schon ein bisschen komisch vorgekommen, und das hat mir dann Thomas nochmal bestätigt, dass das irgendwie untypisch ist, dass man hervorhebt, dass es da um einen griechischen Wagen geht. Kontext müsste das irgendwie eigentlich schon klar machen. Und üblicherweise würde man jetzt eigentlich erwarten, dass mit der Bezeichnung, woher dieser Wagen kommt, nochmal klarer gemacht wird, um welche Spiele es geht. Mhm. Aber das passiert hier tatsächlich nicht. Wir werden aber gleich sehen, dass dieser Wagen in der weiteren Folge noch mit einer zusätzlichen Bedeutung aufgeladen wird, und möglicherweise hat das darin seinen Grund, dass man das sozusagen nochmal so ein bisschen auf eine ungewöhnliche Art und Weise hervorhebt.
So oder so muss auch Porphyrio, der spätantike Kommentator, das seinen Schülern erklären, also einmal dazu schreiben, dass es jetzt hier um Wagenrennen geht. Also war das anscheinend für, ne, das waren ja noch Native Speaker, die er unterrichtet hat, auch nicht auf den ersten Blick offensichtlich, warum das jetzt ein achaischer Wagen ist. Weiter geht's mit Victorem. Das ist wie oben das Pugilem, prädikativ, wie wir es auch schon erwartet haben, dass das jetzt relativ parallel konstruiert, also als Sieger. Das Pferd führt, wir würden wahrscheinlich eher sagen, zieht in einem Wagenrennen, ihn zum Sieg. Das ist also auch eine löbliche Angelegenheit, im Wagenkampf zu siegen, aber das wird unser Musengünstling auch nicht tun.
Und Neque, das nächste Wort, zeigt uns natürlich an, dass diese negative Aufzählung weitergeht. Jetzt kommt dann als nächstes Schlagwort Res Bellica. Res für sich genommen lässt sich ja bekanntermaßen nicht übersetzen. Mit der Erläuterung Bellica ist dann natürlich klar, okay, also die kriegerische Sache, die Kriegssache, also es geht in irgendeiner Form um Militärdienst oder militärische Tätigkeiten.
Hm.
Die werden jetzt vermutlich auch nicht das sein, was Melpomene bewirkt, logischerweise.
Genau, weiter geht's mit Deliis. Das ist wieder ein Ablativ, also auch sehr parallel zu dem, was wir gerade mit dem Kuro hatten.
Hm.
Und Deliis, also als Adjektiv von Delisch, das heißt, das muss was mit Apollo zu tun haben, weil das ja da sein Tempel, Orakel, Heiligtum etc. ist auf dieser Insel.
Ja, und das werden wir dann auch noch sehen, dass hier möglicherweise ein kleines Wortspiel aufgebaut wird, das Thomas hier sieht. Denn Delos, das wird, glaube ich, sogar schon im Hymnus auf Delos, homerischen Hymnus auf Delos, hergestellt, ist der Zusammenhang, dass der Name Delos mit dem Verb Deloo zusammenhängt. Und Deloo heißt deutlich machen, was natürlich zu einem Gott wie Apoll gut passt. Da werden wir dann doch sehen, das greift Horaz dann möglicherweise mit einem Wortspiel auf. Vorher kommt aber noch Ornatum. Und Ornatum gehört natürlich wieder zu Illum, ist ja auch Maskulinum Akkusativ und ist dann vom Kontext her klar, dass das zu dem Illum gehören muss. Auch klar ist, dass diese Deliis statt dem Ablativ irgendwie mit dem Ornatum zu tun hat. Also es gibt quasi an, womit jemand geschmückt ist. Ornatum heißt geschmückt, Ornare heißt schmücken und das ist das PPP davon. Und wenn jemand mit irgendwas Delischem geschmückt ist, das Wort Victor schon gefallen ist und auch das Wort Curus schon gefallen ist, also Wagen, ist die Assoziation eines Triumphzuges nicht allzu fern, sage ich jetzt mal. Und dann ist auch schon sehr naheliegend, worauf sich dieses Delisch in Bezug auf den Schmuck beziehen könnte, nämlich
die Folies, die als nächstes kommen, die Blätter. Und delische Blätter sind natürlich der Lorbeer, also das, was man dem Sieger aufsetzt. Das ist jetzt zwar eine andere Person als der mit dem Wagenkampf, aber ich denke auch, dass das sozusagen leichten. Na, wir haben erst sowas, was so wirklich so ein Pindar-Thema ist als Hymne und dann geht's weiter mit dem Sport, aber irgendwie geht's dann auch schon in Richtung Krieg und jetzt sind wir richtig im Krieg. Also das baut sich ziemlich organisch auf, auch wenn es unterschiedliche Szenarien sind. Dass diese delischen Blätter der Lorbeer sind, muss Porfirio übrigens auch erklären.
Sehr nett.
Ja, jetzt lass doch die armen Schüler.
Ja, nein, ist ja nicht so leicht zu verstehen. Das nächste Wort ist Dukem und Dukem gehört wenig überraschend wieder zu Illum, also auch Maskulinum, auch Akkusativ und wieder Prädikativ. Ne? Wir hatten das ja jetzt mehrfach mit Pugilem, mit Victorem und jetzt eben Dukem. Also und auch nicht, während kriegerische Sachen oder kriegerische Erfolge ihn als Anführer oder als Feldherr geschmückt mit Lorbeer und so weiter. Das heißt, das Verb fehlt noch. Wir wissen noch nicht, was es sein wird, aber natürlich kann man sich vorstellen, was es sein wird.
Genau, die ersten beiden Teile hatten ja jeweils ein eigenes Verb. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass hier auch noch ein Verb kommt. Müsste ja theoretisch nicht, aber wird wahrscheinlich noch. Aber es kommt tatsächlich jetzt erstmal nicht, sondern erstmal kommt ein Quod. Was tatsächlich ein bisschen überraschend ist, weil es jetzt aus den ganzen bisherigen Strukturen ein bisschen rausfällt, weil es jetzt so ein erläuternder Nebensatz ist, ne? Also gut, Quod kann auch alles möglich heißen, nicht das, weil und so. Aber hier wird es wahrscheinlich eben eine Erläuterung sein zu dem, was dieser Anführer da gemacht hat. Es ist jetzt aber auch nicht so überraschend insofern, dass wenn man so eine Aufzählung hat, dass die ja gerne zunehmend komplexer werden, weil sonst wäre es ja auch langweilig, also auch syntaktisch komplexer. Das heißt, das wird jetzt noch ein bisschen ausgeführt, was jetzt hier im Krieg passiert.
Teil dieser Begründung möglicherweise, die mit Quod eingeleitet wird, ist dann eben Regum, das nächste Wort. Das ist der Genitiv Plural von Rex und das heißt also von Königen, im Bereich von Königen. Und das ist natürlich ein bewusster Kontrast zu Ducem, das wir kurz davor hatten. Der Dux ist natürlich was Gutes aus der römischen Sicht und der Rex ist was Schlechtes aus römischer Sicht. Ich habe mir dann auch hier noch notiert, dass das auch lautlich sich abbildet, ne? Weil das ist ja Ducem, aber Regum. Und wir wissen ja alle, Könige sind schlecht und Könige darf man auch mit gutem Gewissen niederschlagen. Das geht jetzt in diese Richtung.
Und das, was da im Bereich der Könige ist, ist auf jeden Fall erstmal Tumidas. Das ist ein Adjektiv und das heißt so geschwollen und aufgeblasen und wahrscheinlich jetzt auch nichts Tolles, was die Könige machen. Also ist jetzt kein positiver Begriff. Geht schon in Richtung Hybris. Mal gucken, was es dann ist, was aufgeblasen ist.
Was auch immer es ist, es kommt jetzt mal hier das Verb dazu. Contuderit. Und das kommt von Contundo, Perfekt stammt davon. Und hier hätten wir jetzt wieder die Wahl zwischen Konjunktiv Perfekt und Futur 2. Könnte beides sein. An der Stelle sage ich, es lässt sich da mit unseren Kategorien nur wirklich sinnvoll als Konjunktiv Perfekt verstehen, glaube ich. Contundo heißt eben niederschlagen und muss sich jetzt, also muss als Subjekt jetzt eigentlich eben diesen Dux haben. Beziehungsweise den Illum, die ja identisch sind. Und warum steht dann jetzt hier Konjunktiv Perfekt? Ich habe es mir dann so erklärt, dass dieser Quodsatz, weil das eben ein erläuternder Quodsatz ist, letztendlich dann eigentlich eine Wiedergabe der Begründung für diesen Triumph ist. Ja. Und wenn der eine Wiedergabe, die Wiedergabe einer Rede einer anderen Person ist, dann lässt sich der Konjunktiv damit erklären. So macht man das eben im Lateinischen, dass man die indirekte Rede, die Nebensätze der indirekten Rede im Konjunktiv wiedergibt. Also, dass das eben dann die Begründung von anderen ist und nicht von der Stimme, die hier eigentlich spricht.
Ja, also ich würde ja intuitiv auch eher zu einem Konjunktiv Perfekt tendieren. Es ist jetzt aber auch nicht komplett ausgeschlossen, dass es ein Futur 2 ist, ne? Dass wenn er das getan haben wird, dann das folgt, worauf wir jetzt schon warten, nämlich der Triumphzug. Das ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, aber ich würde auch sagen, das liest sich hier eher ein bisschen konjunktiv perfektisch. Aber wie du auch schon sagtest, kann man das überhaupt sinnvollerweise trennen? Ja, also wenn man in der Klausur die Form bestimmen muss, muss man, aber am Ende auch irgendwie ein bisschen egal, sage ich jetzt mal. Das kann man in der Klausur natürlich nicht hinschreiben, aber jedenfalls hat er irgendwas Aufgeschwollenes von Königen niedergeschlagen. Und zwar die Minas, die Drohungen. Das ist jetzt so ein bisschen schräg, weil die Drohungen niederschlagen ist interessant. Also man schlägt ja nicht die Drohungen wortwörtlich nieder, sondern die Leute, die sie von sich geben. Aber vielleicht geht das in die Richtung, dass er so nachhaltig gewonnen hat, dass auch niemand sich danach nochmal getraut hat, auch nur eine Drohung in Richtung der Römer auszusprechen, wer weiß.
Das ist ein Fall von Gedanken werden irgendwie zusammengezogen. Mm. Also die Drohungen waren natürlich am Anfang und das Kontur darin steht am Ende des Ganzen und beides wird irgendwie wieder zusammengebracht. So wie wir vorhin auch schon die Beschreibung von dem Pferd hatten, das den Sieger trägt, aber natürlich ist es erst der Sieger, wenn das Pferd ihn durchs Ziel getragen hat. So. Also das what is time?
Definitiv, ja. Und dass die Syntax manchmal so ein bisschen, sekundär ist zu den Bildern, die aufgerufen werden mit den Wörtern und der Lexik, das kennen wir ja jetzt auch schon von Horaz, ne? Das würde ich ja auch in diese Richtung einordnen.
Und dann sind wir wieder am Ende der Strophe und sehen natürlich, die Priamel geht eigentlich mustergültig weiter, ne? Und auch wirklich mit einer bemerkenswerten Konsequenz in der Struktur. Also wir haben eigentlich immer die gleichen Elemente. Wir haben dieses Non, wir haben immer den Rückbezug auf das Illum mit Hilfe von einem Prädikativum. Und wir haben aber auch, und das ist das Spannende dann eben, oder das macht es dann eben spannend, wir haben dann bei aller Variation kommt immer noch ein bisschen was dazu. Ne? Und beim letzten Teil haben wir jetzt eben diese Modifikation mit dem erläuternden Quodsatz, der da noch eingeschoben ist und der das Ganze nochmal ein bisschen variiert. Und das ist aber alles wirklich sehr, also wirklich mustergültig gemacht. Also da gibt es quasi eine bestimmte regelhafte Vorstellung und das wird hier genauso umgesetzt und passt dann auch zu den Abstufungen, dem Platz, den diese jeweiligen Aufzählungselemente bekommen, passt auch zu den Abstufungen, weil natürlich ist das Wagenrennen schon nochmal das Repräsentativere, das würde ich jetzt mal sagen, als der Faustkampf. Deswegen kommt es nach dem Faustkampf. Und natürlich ist der Triumphzug das, was man, also besser geht's halt nicht, deswegen steht das jetzt am Ende so.
Yeah.
Da scheint auch Thomas mit uns oder mit dieser Beobachtung d'accord zu sein, der auch sehr viel Zeit darauf verwendet, diesen Satz zu analysieren und aufzuzeigen, wie konsequent diese Struktur gebaut ist.
Ja, der Satz, der wohlgemerkt noch nicht zu Ende ist, aber da kommen wir gleich zu.
Hören wir jetzt nochmal diese Strophe. Curru ducet Achaico victorem neque res bellica deliis ornatum foliis ducem quod regum tumidas contuderit minas. Ostendet Capitolio, sed quae tibura quae fertile praefluunt et spissae nemorum comae fingent aeolio carmine nobilem. So, jetzt kriegen wir endlich unser Verb zu dem, was diese Res Bellica aus der letzten Strophe tut, und zwar ostendet. Und ostendere heißt zeigen, und ostendet ist wenig überraschend, Futur 1 davon, denn bisher war alles in diesem Hauptsatz Futur 1. Der kriegerische Erfolg, sage ich jetzt mal, wird diesen Illum, der da von der Muse begünstigt wird, nicht als Feldherrn zeigen. Das ist so die Information, die wir bisher zusammengetragen haben. Und hier ist jetzt der Punkt, wo dieses Wortspiel einsetzt, denn ostendere ist eben das lateinische Wort für zeigen und das greift jetzt hier zurück auf den Moment, wo die Res Bellica eingeführt wird und der Dux eingeführt wird, der geschmückt ist mit den delischen Blättern. Dort war eben, ist eben die Klammer aufgemacht worden. Mit Deliis und dem Anklang an das griechische Deloo, was eben zeigen heißt. Und jetzt wird das hier geschlossen mit dem lateinischen Wort, das zeigen heißt.
Genau, aber unser Satz ist immer noch nicht zu Ende, sondern es kommt noch Capitolio. Das ist jetzt natürlich das Kapitol. Das könnte jetzt hier ein Dativ oder ein Ablativ sein. Muss man jetzt vielleicht auch nicht entscheiden. Also in der Klausur müsste man natürlich, aber whatever. Der Ablativ wäre die Ortsangabe, also wo passiert es auf dem Kapitol, wo der Triumphzug endet. Das wäre also naheliegend. Und ist aber auch eine ostendere wem, könnte auch ein Dativobjekt dazu sein oder einfach die Beteiligung der Menschen auf dem Kapitol, denen das eben alles präsentiert wird, weil natürlich interessiert es nicht das Kapitol selber, sondern die Menschen und die Götter in den Tempeln, die da sind. So, ne? Und ob das jetzt ein Ablativ oder ein Dativ ist, ist mir ehrlich gesagt komplett egal.
Ja, mir auch. Beziehungsweise ist es wie immer interessanter zu sagen, es lässt sich halt nicht auflösen, weil es hat dann irgendwie mehr Dimensionen. Und da bin ich jetzt bei den Krankheiten des Kommentars, weil der Kommentar, ich glaube, müsste nicht, aber macht man in dieser Form dann sehr oft, dass man dann sagt, naja, ist ganz klar, dass es eins von beiden ist. Und Thomas macht das hier auch, der sagt, es ist auf jeden Fall Dativ.
Ja, na klar, auf jeden Fall. Aber da merkt man dann halt wieder, ne, weil Nisbet würde das nicht schreiben. das wäre Nisbet komplett egal. Aber Thomas schreibt es halt auch für Studierende. Und die müssen halt diese Frage beantworten, weil es ja im Unterricht und in der Klausur immer eins sein muss. Und ich glaube, deswegen steht es da. Aber ja, okay, man würde wahrscheinlich sagen, ostendere aliqui, und dann im Zweifelsfall geht meistens Valenz vom Verb vor und dann wäre es tendenziell eher ein Dativ, aber ist doch egal, ne? Also. Und eigentlich finde ich es auch wirklich, wie du sagst, ganz gut, wenn es einfach beides gleichzeitig, also das Kapitol ist daran beteiligt und es ist aber auch der Ort und deswegen ist es beteiligt, ne? Und so finde ich das auch besser, das einfach offen zu lassen, weil was es bedeutet, ist sowieso klar.
Naja, in jedem Fall kriegen wir jetzt das Signal, dass wir uns dem Ende der Präambel nähern. Es kommt ein Sed. Und Sed heißt sondern in diesem Fall.
Du hast ja schon auch gesagt, ne, man kann jetzt den Heersführer, den Siegreichen im Triumphzug eh nicht mehr toppen. Also ist jetzt auch klar, dass jetzt ja, genau, der Schwenk also kommen muss.
Was soll jetzt noch kommen? Sondern, und jetzt kommt Quai. Und Quai ist ebenso wie das Quem am Anfang Relativ- oder Fragepronomen. Und das hat natürlich zwei Effekte. A, wird jetzt diese Strophe hier auch zurückgebunden an den Beginn des Gedichtes. Also es wird auch, ist auch klar, so hier wird jetzt irgendein Gedanke zu Ende kommen. Das wird durch die Struktur einfach schon vorbereitet. Und es ist aber auch natürlich naheliegend, dass wir uns jetzt hier, so wie zu Beginn ja auch, ebenfalls in einem Relativsatz befinden. Und nicht in einem Fragesatz oder so, weil Parallelismus. Parallelismus ist das Grundprinzip dieser Ode, der lateinischen Rhetorik meistens überhaupt.
Oh ja.
Deswegen kann man davon ausgehen, dass das hier ein Relativsatz ist und dass der auch in irgendeiner Form vorgezogen ist, also steht vor dem Substantiv oder dem Pronomen, auf das er sich bezieht.
Genau, und wir sind ja jetzt auch gerade erst in dem eigentlichen bejahenden Teil der Präambel angekommen und dann kommt gleich erstmal der Nebensatz, also auch deswegen vorgezogen. So, also, ja, Quai kann jetzt natürlich sowieso erstmal alles Mögliche sein, das von der Grammatik her, mal schauen, wie es weitergeht. Weiter geht's mit Tibur, das ist heute Tivoli. Bei Rom, das Tibur ist ein Neutrum, Nominativ oder Akkusativ, mal schauen. Und da hatte Horaz wohl ein Landgut, wo er sich auch zum Schreiben zurückgezogen hat, wenn man Porphyrio glauben darf.
Ja, genau. Ich glaube, in den Viten steht das auch.
Wahrscheinlich, weil das bei Porphyrio auch steht. Ja. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Jedenfalls Landgut draußen, Mußezeit, Otium. Das wird ja alles aufgerufen.
Ich habe heute noch einmal gegoogelt wegen Horaz und Tibur und dann findet natürlich einen Artikel, wo jemand versucht nachzuweisen, dass irgendwelche Überreste, also Ausgrabungen in Tivoli, das Haus von Horaz sind.
Natürlich gibt's das. Aber da kannst du doch auch die Uhr nachstellen, dass es irgendjemanden gibt.
Bei der Gelegenheit, falls man mal in Rom ist, Tagesausflug nach Tivoli machen, zahlt sich aus. Sehr schön dort.
Habe ich noch nicht geschafft, leider, aber wurde mir auch schon mehrfach nahegelegt. Ja.
Hadrians Villa und so. Es ist mega cool. Genau, jedenfalls nach Tibur steht hier Aquae. Und Aquae kommt natürlich von Aqua. Aqua heißt Wasser. Und es gibt hier an der Stelle keinen besseren Anhaltspunkt, als dass das zu dem Quai gehört. Und dass es dann eben Quai Aquai sind oder Aquai Quai. Also, dass das Bezugswort hier in den Relativsatz hineingezogen worden ist, was ja im Lateinischen oft mal passiert und im Deutschen immer sehr schwer nachzumachen ist.
Vor allem, wenn der Relativsatz vorangeht, dem Hauptsatz.
Und damit ist dann, wenn wir sozusagen diese Hypothese haben, dann gehen wir jetzt davon aus, dass Aquai hier Nominativ Plural ist. Dass es also das Subjekt dieses Relativsatzes auch ist, dann klarerweise. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig zu übersetzen. Die Wasser, die Gewässer und diese Gewässer machen irgendwas mit Tibur, weil das wäre dann logischerweise Akkusativ, wenn das der Nominativ ist.
Und jetzt wird erstmal noch weiter Tibur charakterisiert, nämlich mit Fertile, also fruchtbar. Das ist ja erkennbar Neutrum und muss deswegen zu Tibur gehören. Und wenn es da viel Wasser gibt, im Plural sogar, dann ist auch klar, dass das Land da fruchtbar ist und da viel wächst. Und das Bild kennt man ja.
Das Bild kennt man. Ich habe hier nur aufgeschrieben, Locus Amoenus, dies, das, weil
bla, bla, bla.
Es gibt halt keinen abgedroscheneren Topos, pun I guess intended, wie Locus Amoenus. Also der Ort, wo es grün ist und wo es kühl ist und wo es Wasser gibt und wo man Schatten hat und wo man eben gut dichten kann. So ganz grundsätzlich. Und das ist Tibur natürlich. Das Spannende ist, man merkt dann irgendwie, gerade wenn man den Kommentar liest, merkt man sozusagen, wie abgedroschen dieser Locus Amoenus Topos an der Stelle ist, weil Thomas einfach sich, ohne das irgendwie einzuführen, ohne es zu erklären, einfach auf den Ort bezieht als this Locus Amoenus. Es setzt einfach voraus, dass man weiß, was das ist, und er setzt auch voraus, dass man selbst erkannt hat, dass das einer ist.
Ja, nicht für die Erstis, der Kommentar.
In jedem Fall erfahren wir jetzt noch, was jetzt die Wassermengen hier tun. Preifluunt, preifluere heißt eigentlich vorüberfließen, und das ist im Lateinischen Transitiv, hat also ein ganz normales Objekt, und in dem Fall heißt es also dann an Tibur vorbeifließen.
Hm.
Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, es wird ein bisschen überinterpretiert, aber vielleicht auch nicht, dass wir hier diese Stellung haben mit quae Tibur aquae fertile, also die jeweiligen Bezugswörter sind so ineinander verschoben, dass das möglicherweise dieses Umspülen von Tibur durch die Wassermengen nachahmt.
Ja, garantiert. Dann geht's weiter mit et. Und jetzt könnte theoretisch der Relativsatz oder auch der Hauptsatz weitergehen, aber nachdem wir jetzt schon das Aquae hatten, was ja eigentlich unser Bezugswort war, was aber in den Relativsatz reingerutscht ist und dieses Aquae jetzt auch das Prädikat schon hatte, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wir jetzt eigentlich im Hauptsatz sind und gemeint ist Aquae quae, bla bla bla, et. Und dann noch ein zweites Subjekt kommt. Würde ich jetzt mal erwarten.
Dann kommt hier spissai, das nächste Wort. Und spissus heißt eigentlich sowas wie dicht. Das passt auch nicht besonders gut zum Wasser.
Ist also noch ein Indikator, dass jetzt definitiv noch ein Subjekt kommt. Also falls wir noch Zweifel gehabt hätten bei dem Ad, das ist jetzt hier relativ eindeutig, dass jetzt noch ein zweites Subjekt kommen muss.
Spissai, ja, bisschen unerwartet an der Stelle, und wir werden auch gleich sehen, worauf sich das bezieht.
Das wird wahrscheinlich dann parallel zu den Aquae auch Nominativ, Feminin Plural sein. Mal schauen, was das sein wird. Erstmal kommt Nemorum, das ist von Nemus, der Hain. Und ein Genitiv Plural, also auch wieder irgendwas im Bereich von Hainen, die irgendwie auch immer so ein Ort für Götter sind und vielleicht auch so ein bisschen ominös sein können. Mal schauen, was da jetzt noch passiert. Ich hatte mir das vorhin noch gedacht bei Aquae, ne, Gewässer, aber ich kenne Aquae im Plural vor allem als Wassermassen. Und das ist dann halt auch, also ja, okay, ist gut, dass da Wasser ist, aber so super, also vielleicht ist es auch slightly ominous.
Ja, könnte durchaus sein, das stimmt. Und ich finde, es setzt sich dann auch noch fort, denn das Spissai, stellt sich heraus, gehört zu Komai als nächstes. Und Komai sind die Haare. Und die umschließen hier dieses Nemorum, was dann sehr nahe liegt, dass das dazugehört. Und dann heißt das eben eigentlich sowas wie die dichten Haare der Haine oder der Wäldchen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber dann eigentlich genauso naheliegend wie im Deutschen. Also worauf werden sich die Haare der Wäldchen beziehen? Auf die Baumkronen natürlich. Die Haare, also diese Metapher, Haare für Blätter, ist tatsächlich jetzt auch was nicht so selten vorkommt und was wir auch in der nächsten Folge nochmal wieder treffen werden, so viel sei schon mal verraten. In jedem Fall sind diese Bäume hier so animiert, also mit einer Seele versehen, gedacht, wo man es auch wieder sagen könnte, natürlich, weil das einfach so aus der ganzen römischen, latinischen Tradition natürlich kommt, dass die Natur belebt ist und beseelt ist. Aber das unterstreicht halt diese Unheimlichkeit auch nochmal so ein bisschen. Ne?
So, und was machen jetzt die Gewässer und die Haine, die fingend? Das ist jetzt hier unser Verb, das ist mal wieder im Futur, das haben wir eigentlich auch erwartet. Und das ist, ja, sie werden formen, diesen Illum. Also das ist das, was ihn jetzt beeinflussen wird. Wahrscheinlich werden wir auch da jetzt irgendwann noch ein Prädikativum kriegen, zu was sie ihn formen werden. Aber ja, das ist natürlich auch, also dass jetzt hier fingere ist, jemanden formen zu etwas und nicht irgendwie sowas wie fackere machen zu etwas, was vielleicht ein bisschen prosaischer wäre, ist natürlich auch in der Ode sehr angebracht, weil natürlich geht es um die Dichtung.
Und das notiert Thomas auch, dass das, also gerade dieses, ich verwende Fingere, wo ich auch Fackere nehmen könnte. Das hat natürlich dann Parallelen dort, wo es die Parallelen haben muss, nämlich bei Lucrez und bei Vergil. Mhm. Also die großen Hochstil-Vorbilder. Naja, was wird jetzt kommen? Also als was wird sie ihn machen, darstellen, wie auch immer?
Großes Rätsel.
Es liegt nahe, dass wir das dann erst am Schluss bekommen. Das bestätigt sich dann auch. Zuerst kommt hier Aiolio. Und Aiolio, also Aiolius, das Adjektiv, davon kommt aeolisch, heißt dann eben lyrisch im weitesten Sinne oder eben diese Art von Lyrik, der sich Horaz verschrieben hat. Und natürlich hängt an diesem Aiolio auch unvermeidlich Carmine dran, also das aeolische Lied. Und beides steht im Ablativ. Das ist naheliegend, denn wahrscheinlich erfahren wir jetzt am Schluss dann, dass dieses Lied dazu beigetragen hat, ihn zu dem zu machen, was er dann eben ist. Und natürlich ist das auch ein ganz klarer Rückgriff auf 3.30, wenn wir auch noch sehen, auch dort genau diese oder sehr, sehr ähnliche Formulierung, jedenfalls auch die Bezug auf eben äolische Lyrik.
Ja, dass es hier um lyrische Dichtung geht, muss Porphyrio auch länger erklären. Also was, warum äolisches Lied jetzt lyrisch bedeutet. Ja, ja, und zu was werden sie ihn jetzt machen? Nobile. Also edel, aber auch berühmt. Also das heißt, sie werden ihn zu jemandem machen, der berühmt ist in Bezug auf seine, im Rahmen seines äolischen Liedes. Also für sein äolisches Lied wird das wohl sein. Und ja, Nobilis ist jetzt natürlich hier ein sehr zentraler Begriff, gerade wenn man Horaz bedenkt.
Ja, führt jetzt mal zunächst das weiter, was wir davor hatten. Also mit diesem Thema Öffentlichkeit und das Thema Sichtbarkeit war ja die ganze Zeit schon sehr stark. Ne? Also wo ist man so sichtbar wie bei einem Triumph, wo einen das ganze, die ganze Stadt, damit die ganze Welt anschaut? Würde auch behaupten, dass Nobilis hier nochmal in seiner ganz prägnanten Form verwendet wird. Also es kommt ja von Noscere, Noscere heißt erkennen und Nobilis ist eben jemand, der erkennbar ist. Also diese Bilis drückt ja immer die Möglichkeit aus und in dem Fall heißt es eben erkennbar, weil man ihn kennt. Man weiß, wer das ist, wenn man ihn sieht.
Weil man seine Lieder kennt, seine Gedichte, seine Oden.
Genau, und das ist eben der, nicht nur für Horaz und für dieses Dichterthema zentral, sondern ist natürlich auch einfach für die römische Gesellschaft insgesamt ein zentrales Thema. Denn nicht zuletzt ist ja die Nobilitas, also dieser durch gesellschaftliches Prestige, erworbenes Prestige, geschaffene, sagen, zweite Form des Adels, die in Rom im Laufe der Republik entstanden ist und dann natürlich im Prinzipat auch weiterlebt, ist Ergebnis der Ständekämpfe und der aus der römischen Geschichte ererbten Adelsformen, Stichwort Patrizier und Plebejer und so weiter, ist einfach das treibende Element dieser Gesellschaft. Letztendlich auch das treibende Element, das den Bürgerkrieg natürlich befeuert. Streben nach Anerkennung, Streben nach Übertreffen der anderen, persönliches Prestige und so weiter.
Dass die Leute einen erkennen, ne? Also ich musste da auch sehr an Cicero denken, wo er irgendwie sagt, dass das doch das Tollste ist, wenn die Leute mit dem Finger auf einen zeigen, weil sie einen kennen und so. Ne? Ich weiß nicht mal, wo das steht bei Cicero, aber das war Cicero als ja auch nicht Patrizier natürlich auch sehr wichtig. Was auch irgendwie zu diesem ganzen sehr rhetorischen Aufbau hier passt.
Ja, ja, ja. Also wir werden noch sehen. Das ist Cicero-Einfluss auf diese Ode ist glaube ich, nicht zu vernachlässigen. In jedem Fall, dieser Gedanke ist jetzt abgeschlossen.
Auch das ist nicht mehr zu toppen.
Genau, also das zentrale Wort ist Nobilis. Wir sind jetzt auch in der Mitte der Ode, ne? Dritte Strophe, 6 Strophen sind's. Und der Weg dorthin führt eben für den Dichter über die Inspiration durch die Muse und nicht über die anderen Formen der Profilierung. Das heißt, wir haben jetzt hier in der dritten Strophe den Gipfelpunkt dieser Darstellung. Es ist auch wirklich sehr auffällig gestaltet, finde ich, mit diesem Ostendet Capitolio am Anfang. Ne? Also der Gedanke aus der letzten Strophe wird noch mitgenommen und formiert dann hier den Einstieg in die Strophe. Und das Ostendere und das Nobilis rahmen diese Strophe, also Ostendet am Beginn und Nobilem am Ende. Und was es spannend macht, ist eben dieser Moment mit diesem Locus Amoenus, der dann so ganz kurz ein bisschen unheimlich wird und auch diese Gegenüberstellung von Tibur, was ja jetzt dann eben schon ein bewusster Kontrast zum Stadt Rom ist, also es ist schon ein Stück weiter draußen und ruhig und abgeschieden und so weiter, aber macht dann eben auch klar, dieser Rückzug, den der Dichter braucht, um sein Werk zu schaffen, der ist quasi notwendig und hat aber dann eben den gleichen Effekt wie jetzt ein Leben in der permanenten Öffentlichkeit, Politik, Militärdienst oder wie auch immer. Das ist dann ein guter Schlusspunkt für dieses Thema Gleichwertigkeit der Dichtung zu anderen anerkannten Formen der Öffentlichkeit in Rom. Wir haben schon viel darüber gesprochen, über diese mustergültige Gestaltung in stilistischer Hinsicht, also wirklich alles sehr parallel, alles sehr auffällig und auch passend gerahmt, aber eben fast ein bisschen sehr glatt in seiner Gestaltung, weil es eben gar so by the book irgendwie ist. Was jetzt Thomas hier noch gemacht hat, ist, streicht das nochmal sehr stark raus, dass Tibur eben wirklich ein privater Ort ist, im Gegensatz zu diesen öffentlichen Orten. Und was er dann daraus macht, ist, dass er dann nochmal die Parallele zieht zu dem Unterschied zwischen Alkaios und Sappho, die ja sozusagen der sympotischen Lyrik zugeordnet werden, also etwas, das eher im privaten Bereich stattfindet. Mm. und der Lyrik von Pindar, die dann eben zu öffentlichen Anlässen eingesetzt wird. Und das Spannende daran ist, dass Ode 4.4, die wir jetzt nicht lesen, dann wieder eine Ode ist, die Horaz selber in die Nähe von Pindar rückt. Und das unterstreicht dann nochmal, dass man aus einer einzigen Ode bestimmt nie irgendwie alle Facetten von Horaz ableiten kann.
Ja, yeah, oh Wunder.
Ja, genau. Es existiert halt einfach beides in seiner Dichtung. Dieser Rückzug ins Private und das Öffentliche.
Ja, und diesen Gegensatz zwischen gerade dieser Kriegsdichtung und Dingen, die Sappho geschrieben hat, die hatten wir ja auch schon in dieser Ode, wo man fast im Jenseits war, wo es diesen Dichterwettbewerb quasi gab, wo es ja dann nicht ganz so eindeutig war, ne? Also da haben wir ja in der Folge irgendwo im zweiten Buch, jedenfalls haben wir da ja auch länger drüber geredet, okay, wird jetzt hier irgendwas abqualifiziert im Gegensatz zur Kriegslyrik und so weiter und ja, und dass wir an diese Ode hier gedacht haben, das wird später auch nochmal relevant.
Aber zuerst hören wir diese dritte Strophe hier nochmal. Ostendet Capitolio, sed quae tibur aquae fertile praefluunt et svissae nemorum comae fingent aeolio carmine nobile. Romae principis urbium dignatur subolis inter amabilis subatum ponere me corus et iam dente minus mordior invido. Romae. Es könnte natürlich keinen besseren Einstieg hier geben. Und natürlich muss jetzt hier der Blick auf Rom schwenken. Das ist irgendwie klar, Ort des Wirkens und Römer ja der einzige Ort, der irgendwie wichtig ist.
Ja, ach, Tivoli, whatever.
Also es ist auch klar, dass es jetzt ein neuer Satz sein muss, weil der Gedanke davor ist perfekt abgerundet eigentlich. Trotzdem glaube ich auch, dass es hier so ein bisschen vielleicht mitschwingt, sodass man auf die Idee kommen könnte, dass dieses Romae vielleicht tatsächlich ein Lokativ ist, also in Rom. Nobilem Romae, berühmt in Rom. Aber wir werden gleich sehen, es löst sich jetzt dann auf und im eigentlichen Satz, zu dem es dazugehört, ist Romae kein Lokativ, sondern entweder ein Dativ oder ein Genitiv, denn das bleibt dann noch übrig.
Genau, und als nächstes kommt Principis, also der, die das Erste im Genitiv, und das wird jetzt wohl zu Romae gehören, weil es direkt dahinter steht, also irgendwas von Rom, der Herrscherin, der Ersten, der Obersten. Und dann wird Romae auch ein Genitiv sein. Und das ist jetzt hier die Apposition. Und natürlich sitzt der Princeps, also Augustus, auch in Rom. Aber es ist hier auf Rom bezogen. Und dann kommt gleich noch ein Genitiv hinterher, Urbium, der Städte. Also Rom, die Herrscherin der Städte.
Genau, und damit die Herrscherin der Welt. Und Rom ist ja auch die Stadt, der Inbegriff der Stadt an sich und so weiter und so weiter. Also alles hier sehr stark verdichtet, was sich natürlich auch wunderbar mit augusteischem Herrschaftsanspruch in Verbindung bringen lässt. In dem gleichen Ton geht es jedenfalls weiter. Es geht weiter hier mit Dignatur. Dignari, auch so ein Deponens, heißt eigentlich etwas für würdiger achten. Und dann kann es aber unterschiedliche Dimensionen annehmen. Also es kann heißen, ich lasse mich zu etwas herab.
Wie Dane auf Englisch, ne? Das kommt ja auch daher.
Genau. Oder es kann positiv sein, die Ehre erweisen. Subjekte haben wir dazu noch nicht. Das muss dann wohl noch kommen. Irgendjemand, der im Bereich von Rom sich befindet, der gibt sich die Ehre, irgendwas zu tun wahrscheinlich.
Genau. So, unser Subjekt kommt jetzt praktischerweise, Subolus. Das ist jedenfalls die Nachkommenschaft. Und das muss jetzt das Subjekt sein und das ist auch das, zu dem Rom wohl gehören wird. Also die Kinder von Rom geben sich hier die Ehre.
Da habe ich auch von Thomas gelernt, dass es gibt ja extrem viele lateinische Wörter für Nachkommenschaft. Subolus ist nur eins davon. Und da dürfte es wohl bei Cicero eine Stelle geben, wo er dieses Wort herausnimmt und quasi sagt, das ist der feierliche Begriff für Nachkommenschaft. Das ist würde dazu passen, dass es hier wirklich ein sehr getragener, staatstragender Ton einfach ist und unterstreicht auch nochmal möglicherweise den Einfluss von Cicero auf diese Ode. Diese Nachkommenschaft, die erweist die Ehre. Wie gesagt, wir erwarten, dass da möglicherweise eine Infinitivkonstruktion noch folgt, aber bevor wir das auflösen können, kommt jetzt hier inter amabilis, also inter, zwischen oder unter. Und amabilis heißt natürlich lieblich. Aber auch hier, so wie bei nobilis vorher, bin ich versucht, das zu analysieren und zu sagen, okay, es kommt von amare, lieben.
Mhm.
Und wieder bilis, liebbar. Also jemanden, den man lieben kann. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Aber schauen wir erstmal das nächste Wort an.
Jetzt kommt leider kein Akkusativ, der uns sagt, was denn jetzt diese Amabilis wahrscheinlich irgendwelche Personen sind. Die werden bestimmt irgendwie noch charakterisiert, aber erstmal nicht. Direkt erstmal kommt ein Genitiv, Vatum. Also Vate ist der Seher, aber auch der Dichter. Hier jetzt wahrscheinlich der Dichter. Und dieser Genitiv ist so ein bisschen überraschend, weil der ja wahrscheinlich an dem Akkusativ hängen muss, der jetzt noch kommt zu dem Amabilis. Es gibt auch eine Konjektur zu Vatem, also Akkusativ Singular, in Parallel zu diesem Illum und so weiter, also irgendjemanden als irgendwas. Das ist aber eine Konjektur, also in den Handschriften nicht vorhanden, und Shackleton Bailey druckt es auch nur in seinen kritischen Apparat, aber hat jetzt mal nicht die gewagte Konjektur in den Haupttext gedruckt.
Thomas sagt dann noch hier, dass es da auch einfach einen Anklang an 1.1 wieder gibt, also an dieses Bild von Mäzenas wird dafür sorgen, dass Horaz hier zu den anderen Dichtern gereiht wird. Das ist dort eben mit Vatibus inseres, also du wirst mich eigentlich einfügen in die anderen Dichter. Und dieser Anklang funktioniert natürlich nur, wenn man hier jetzt auch Vatum im Plural, hier aber dann eben Genitiv, sieht, würde ich mich anschließen, denn das Bild ist tatsächlich sehr ähnlich. Die nächsten Wörter sind dann ponere me. Und dieses ponere me ist eben die Infinitivkonstruktion zu dignatur, also Nachkommenschaft. Er weist, muss man vielleicht sagen, mir die Ehre, mich zu setzen, ponere me, und dann eben inter amabiles, was auch immer dieses amabiles sind. Sie gehören jedenfalls zu den Dichtern, Vatum. Dieses ponere me ist eben dann sozusagen die Entsprechung zu dem inseres in 1.1. Beides heißt hineinsetzen.
So einreihen, ne? Und ja, ich denke auch, dass also das Vatem, was dann zu dem me direkt gehören würde, mich als Dichter dahinzusetzen unter die, also das, der Bezug ist völlig schief. Also das, da bin ich auch bei Thomas, dass das, zumal diese Parallele zu 1.1 da ist, dass das Vatum im Genitivplural sein muss. So, was ist denn jetzt aber Akkusativ? Irgendwas brauchen wir ja schon noch, weil sonst hängt es so ein bisschen in der Luft. Und das sind die Choros, also die Tänze. Das ist jetzt das, was zu dem Amabilis gehört, also die liebhabbaren Tänze der Dichter, die dann irgendwie aber natürlich auch der Chor sind, die dann als so ein gesamtes Konstrukt sprechen und Horaz dann irgendwie auch bei sich aufnehmen. Und Horaz gehört dann irgendwie auch dazu, ne?
Ja, und da haben wir natürlich dann wieder die Rückbindung Melpomene, die Muse der tragischen Dichtung, ne? Und das passt dann wieder gut zu dem Chor und so. Ja, dieser Gedanke mit liebhabbar, es wird ein bisschen sperrig, aber es muss wohl wirklich darum gehen, wir werden dann gleich sehen, warum, lässt sich dann eben so verstehen, als das ist halt ein Level von Kanonisierung, wo niemand mehr was gegen einen haben kann. Und das ist das, was mit Amabilis wahrscheinlich gemeint ist.
Ja, Porphyrio sagt zu dem Satz vor allem, dass mit Supoles die Neronen gemeint sind, weil Augustus, ne, Nachkommenschaft war ja alles ein bisschen schwierig tatsächlich, ne?
Mhm.
In der Aeneas Deep Dive, in den Folgen haben wir länger darüber geredet, aber ja, das ist hier Porphyrios Beitrag.
Genau, also Tiberius, also nicht der Nero, der ist dann schon noch ein bisschen später. Das ist hier so das Bild, das hier Roms Jugend Horaz zu diesen anerkannten Dichtern sehen will. Und jetzt kommt hier dann die Konsequenz daraus. Etiam und schon.
Mhm.
Also dieses Jam, dieses schon, das lässt sich ja oft, das wird ja oft mit schon übersetzt, also, aber es hat eigentlich im Deutschen dann oft nicht die gleiche Bedeutung, oder? Also es heißt eigentlich sowas wie uns und sofort, müsste man eigentlich sagen.
Genau, was folgt jetzt daraus unmittelbar, ne? Das wird jetzt hier erklärt, finde ich auch.
Ja, und dann kommt hier Dente. Und Dente ist der Ablativ von Dens. Und Dens heißt Zahn.
Ja, cool. Irgendwas im Rahmen von einem Zahn. Ja, mal schauen, was da jetzt passiert. Das nächste Wort ist Minus, weniger. Jetzt wäre vielleicht der erste Reflex, okay, wir haben hier ein Komparativ, weniger, und dann muss der Ablativ weniger als sein. Aber weniger als ein Zahn? Was soll das schon? Also nein. Also das wird höchstwahrscheinlich nicht das sein, was der Ablativ hier einrahmt. Schauen wir mal weiter.
Jetzt wird es dann langsam ein bisschen vertrauter. Mordeor, morderi, also mordeo heißt beißen und morderi heißt dann gebissen werden. Und Mordeo heißt eben, ich werde gebissen. Da passt dann der Zahn natürlich gut dazu. Also wovon werde ich gebissen? Von einem Zahn. Und zwar weniger. Also das Minus ist hier Adverb zu Mordeo. Ich werde weniger gebissen von einem Zahn.
Und was soll das jetzt für ein Zahn sein? Das ist jetzt Invido von einem neidigen Zahn. Also der Zahn des Neides, der jetzt weniger nagt an Horaz.
Genau, das ist ja auch im Deutschen relativ geläufig, dieses Bild, ne? Also, dass der Neid an einem nagt, zerfressen von Neid, ne? Solche Sachen sagt man im Deutschen. Und das ist auch im Lateinischen ein häufiges Bild und man kann es dann eigentlich mit dieser Nobilitas, also mit die da ja am Schluss der dritten Strophe aufgerufen worden ist, kann man das dann ganz gut in Verbindung bringen, weil natürlich ist die Nobilitas auch der Quell von Neid, ne? Weil jeder Erfolg, den man hat, ruft eben Neider auf den Schirm. Der Vorteil, wenn man eben über den Neid erhaben ist, weil man zum Kanon gehört, ist eben, dass man sich mit diesen negativen Folgen des Ruhmes nicht beschäftigen muss. Also man will eben nicht nur bekannt sein als Dichter, sondern man will eben auch universell geschätzt werden. Und bis dahin ist das Ganze halt ein bisschen eine Gratwanderung aus der Sichtbarkeit und der wachsenden Anerkennung bei den einen Teilen der Bevölkerung und der Verachtung bei den anderen Teilen der Bevölkerung. Und das ist auch ein Gedanke, den wir schon kennen bei Horaz. Wir haben ja auch 2.20 gelesen, die Ode, wo sich Horaz in einen Schwan verwandelt und auch dort kommt Invidiaque Major vor, also größer als der Neid, über den Neid erhaben.
Genau, Porphyrio verweist ja auch nochmal auf eine Phrase von Sallust, Gloria invidiam vicisti, also du hast den Neid besiegt durch Ruhm, also geht auch in die Richtung, dass man dann eben so viel Ruhm hat, dass man einfach drüber steht über den Neid der anderen.
Ja, und es heißt aber auch, und das ist jetzt der Moment, den ich vorhin angeteasert habe, wo die Ode so minimal nachdenklich wird, weil je weniger Neid dann einem entgegenschlägt, das heißt, je kanonischer man ist, je weniger man in Frage gestellt wird, desto mehr muss man aber auch gefallen. Oder vielleicht ist man irgendwie zum Gefallen verdammt. Das ist ja irgendwie auch so eigentlich das Tragische.
Ja, und alle Leute, die das dann in der Schule oder der Uni lesen, müssen es mögen, weil es große Literatur ist. Und wehe, du magst es nicht, dann bist du zu dumm, um große Literatur zu appreciaten. Ne? Wissen wir ja alle.
Ja, genau. Also das ist jetzt bestimmt nicht der große argumentative Twist dieser Ode. Es ist nur so eine kleine, minimale gedankliche Abzweigung, die sie hier vielleicht so ein bisschen nimmt. Oder nicht einmal nimmt, sondern einfach nur möglich macht. Also das ist ja meine Interpretation. Aber es ist den Gedanken finde ich trotzdem eigentlich ganz spannend. Und die Ode wäre bedeutend spannender, wenn sie sich mehr um diesen Gedanken drehen würde, sage ich jetzt einfach mal.
Definitiv, ja, ein Gedanke, den ich jetzt, das ist eher so eine Randnotiz, aber den ich noch hatte bei unserer Vorbesprechung ist, weil der Zahn, würde man ja im Deutschen eher der Zahn der Zeit, der an einem nagt, an irgendwas nagt und vielleicht auch an Bekanntheitsgraden. Da hatten wir uns dann gefragt, ob das in der Antike auch schon ein Bild war. Also Zahn, soweit ich gesehen habe, nicht, aber es gibt Tempus, Edax. Also den Imber, Edax natürlich, den Regen, der gefräßig ist, der irgendwas zersetzt. Und es gibt bei Ovid dann auch Tempus Edax, habe ich dem TLL entnommen. Also die Zeit, die was auffrisst. In dem Essen, also Edax, ne, von Edere, ist der Zahn irgendwie impliziert. Aber das ist wirklich jetzt der Zahn der Zeit. Das habe ich jetzt erstmal so nicht gefunden. Hat jetzt aber auch nicht die Zeit, komplett nachzurecherchieren, aber das Bild ist hier natürlich sowieso ein anderes, aber hatte mich nur interessiert.
Nein, es ist auch spannend, weil das werden es dann noch sehen bei 3.30, wo dieser Neidgedanke zwar nicht so groß ist, aber eben dieser Erosionsgedanke sehr groß ist.
Also ja, genau.
Etwas zu schaffen, das eben der Zeit widerstehen kann und das ist schon witzig, dass das Zeit und Zeitumstände dann irgendwie so nah mit diesem Neidgedanken verbunden sind eigentlich.
Also das, ne, was einen halt alles aus dem Kanon wieder rauskicken kann. Missgunst und einfach die Zeit.
Ja.
Da muss man halt einfach so gut sein, dass einem nichts davon was anhaben kann.
Ja, Horaz hat es geschafft.
In dem Fall ja tatsächlich, weil wir haben es immer noch 2000 Jahre später.
Das macht es ja immer so witzig, das zu lesen. Ne? Sich zu denken, so, du hast ja nicht wissen können, dass das wirklich so sein wird. Eigentlich verrückt. Ich lese diese Strophe jetzt nochmal vor. Romae principis urbium dignatur subules inter amabilis quatum ponere me coros etiam dente minus mordior invido. O testudinis aureae dulcem quae strepitum pieri temperas o mutis quoque piscibus do natura cygni si libert sonum. Und es beginnt mit O und wir wissen, wir sind an dem Punkt des Hymnus angelangt, wo die Anrufungen beginnen. Das muss ja immer drinnen sein.
Genau, und als nächstes kommt jetzt ein Bild, das ich also wirklich herzallerliebst finde. Testudinis aureae, das ist ein Genitiv von der goldenen Schildkröte. Mhm. Damit ist die Lyra gemeint. Und ich finde das so putzig. Das ist mein Highlight der Strophe.
Ja, na, das ist, finde ich, auch irgendwie nett. Hat seine Begründung in dieser mythischen Erfindung der Lyra durch Hermes, der eben da über eine Schildkröte diese Saiten gespannt hat. Süß. Es ist ein Genitiv, das heißt, da gehört irgendwas dazu. Und das nächste Wort ist Dulcem. Und Dulcem heißt, also Dulcis heißt süß und das ist wieder ein Akkusativ davon. Das heißt, wir haben hier das Objekt.
Dann kommt quai, schon fast irgendwie erwartet, jetzt auch nochmal ein Relativsatz. Und das wird dann wohl die Muse sein, weil, du hast es schon gesagt, mit dem O ist klar, wir kommen jetzt hier zu Anrufungen. Und das heißt, die Muse wird auch direkt angerufen werden. Irgendwann wird auch nochmal ein Vokativ kommen, höchstwahrscheinlich. Und dann wird sich das quai auch auf sie beziehen. Mhm. Und das, was davor stand, testudinis aureae dulcem, wird wahrscheinlich auch in den Relativsatz gehören.
Und das, was als nächstes kommt, gehört zu Dulcem, nämlich Strepitum. Strepitum, also Strepitus ist wieder so ein Wort, das ganz klar lautmalerisch ist. Strepitus heißt Krach, genauso wie das deutsche Wort Krach lautmalerisch ist. Aber in jedem Fall gehört es zu Dulcem. Und das ist natürlich ein bisschen witzig, weil es heißt dann den süßen Krach. Eigentlich ein Musterbeispiel für ein Oxymoron. Also Oxymoron, die rhetorische Figur, in der zwei Dinge zusammengebracht werden, die widersprüchlich sind. Auch das wieder so ein Fall, von wo ich mir denke, so diese gratuitous rhetoricity an der Stelle ist einfach sehr auffällig. In jedem Fall ist das das, was mit der Testudinis aureae zusammenhängt. Also die Muse, die irgendwas macht mit dem süßen Krach der goldenen Schildkröte.
Genau, und dann kommt Pieri, das ist jetzt... Ja, tatsächlich, leider der Vokativ, mit dem wir gerechnet haben, von Pieris, also die Muse wird hier wieder angesprochen.
Pieris ist halt der Singular von Pieriden. Ja, Pieriden ist ja ein anderer Name für die Musen. Ja, und dann erfahren wir jetzt eben, was sie mit diesem Krach macht, nämlich Temperas. Temperare heißt besänftigen, also mäßigen, also kontrollieren, also zu etwas machen, das kein Krach mehr ist, sondern was Angenehmes. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Spiel mit den Worten, weil gerade, also temperare, glaube ich, nicht unbedingt, wobei es, man kennt es dann irgendwie aus deutschen Lehnsachen, das wohltemperierte Klavier und so weiter. Es hat, also temperare ist grundsätzlich ein, gehört zu diesem Wortfeld musikalischer Betätigung irgendwo dazu, aber nicht so eng wie andere Worte wie moderare zum Beispiel oder modulare. Aber all diese Sachen heißen irgendwie leichte Veränderungen vornehmen, um einen besseren Zustand herzustellen. Und da gehört das irgendwie auch dazu. In jedem Fall ist das natürlich, also gerade dieses Oxymoron, ne, Dulcis, Strepitus und so, bereitet hier schon mal einen sehr dick aufgetragenen Bescheidenheitstopos vor. Mhm. Sich selbst klein machen im Verhältnis zur Göttin.
So, jetzt kommt noch ein O, das heißt, der Anruf geht noch weiter, weil nur eine Sache anzurufen, nur eine Sache, die die Muse macht, das wäre einfach zu wenig. Das ist irgendwie auch klar, dass da jetzt noch was kommen muss. Mhm. Und es geht weiter mit Mutis, irgendwas Stummen, Quoque, auch Piscibus, Fischen. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Dativ, würde ich sagen. Also die stummen Fische sind jetzt auch an irgendwas beteiligt, was in dem Kontext mit Musik natürlich interessant werden wird, wie sie beteiligt sind, aber ja.
Ja, was mir an der Stelle aufgefallen ist, man hat ja oft das Gefühl, so Wörter wie Quoque und Etiam, die beide im Deutschen auch heißen können, wären irgendwie gleich oder so oder austauschbar.
Was wieder daran liegt, dass niemand diese kleinen Wörter richtig lernt Oder unterrichtet.
Und an der Stelle habe ich dann so überlegt, warum steht da eigentlich Quokfe? Und dann bin ich zum Schluss gekommen, naja, weil es ist halt nicht etwas, das noch dazukommt. Also im Sinne von, du gibst jedem, was auch immer, und dann auch noch den Fischen. Sondern es ist eher quasi umgekehrt. Diese Fische dienen als Bezugspunkt für das, was jetzt noch kommen wird. Damit sind sie dann eher, geben sie eher einen Rahmen vor, schränken sie eher die Aussage ein, als dass sie das erweitern. Und das ist, glaube ich, etwas, was nur Quokfe macht. Also das macht Etiam, glaube ich, nicht in dieser Form. Weil in Etiam steckt ja schon Et drinnen, also ist ja nichts anderes und auch sogar, und das führt diesen Gedanken eben eher eigentlich weiter und das Quokfe schränkt ihn aber eigentlich ein.
Ja, müsste man sich echt mal genauer anschauen, ne? Fände ich interessant.
In jedem Fall kommt jetzt hier Donatura und Donatura ist das PFA von Donare. Donare heißt schenken. Das heißt, wir hatten wahrscheinlich recht mit unserem Dativ, aus unserer Dativ-Vermutung. Und es bezieht sich natürlich auf die Muse, Donatura, also daher das Femininum. Steht natürlich jetzt hier im Vokativ und muss dann eben sowas heißen wie O du, die du, könnte man jetzt versucht sein zu sagen, im Begriff bist, selbst stummen Fischen irgendwas zu schenken. Wir ahnen, was ihr ihnen schenkt, denn es sind ja stumm und so. Und ich denke, es ist jetzt möglicherweise nicht so stark im Begriff, im Sinne von, es ist ganz, ganz klar, dass das passieren wird, sondern es ist eher ein so ein Fall, wo das PFA als eben Partizip des Futurs seine Bedeutungsbandbreite so ausspielt, dass es etwas macht, was das Lateinische sonst nicht so gut kann, nämlich mit Partizipien eine potenziale spekulative Nuance auszudrücken. Also
ja.
Das Lateinische hat ja nur drei Partizipien. Einer davon ist eben das Präsens, andere ist im Perfekt und das Futur ist das Einzige, das sich auf irgendwas richtet, was sozusagen jetzt noch nicht notwendigerweise realisiert ist. Und deswegen hat das hier, glaube ich, so ein bisschen eine potenziale Nuance. Also du, die du selbst den stummen Fischen irgendwas schenken würdest, vorstellbarerweise.
Es ist denkbar, dass du das tust. Du könntest das tun.
Und das ist eben das, was im Griechischen kann man sowas sehr viel leichter erreichen, weil das Griechische hat praktischerweise ein kleines Wörtchen namens an. Und dieses kleine Wörtchen namens an kann man ungefähr überall dazusetzen und kann dem Ganzen damit so eine spekulativ potenzielle Nuance geben. Im Lateinischen ist das ein bisschen komplizierter. Und das ist so ein bisschen die Hypothese, mit der ich hier an dieses Donatura rangehen würde.
Denke ich auch. Also nun ist es jetzt die Parallele zu diesem Relativsatz. Jetzt kommt hier nicht nochmal ein Relativsatz, sondern eben dieses PFA, was auch im Vokativ steht und sich direkt auf sie bezieht. Da kommt jetzt auch keine Form von Esse mehr, die uns vielleicht nochmal klarer machen würde, wie dieses PFA genau zu verstehen ist. Hätte man ja theoretisch denken können, aber passiert nicht. Und ich denke auch, das hat hier, es heißt nicht, dass die Muse unmittelbar davor steht, das zu tun, sondern ich denke auch, das hat ja sowas Spekulatives. So, was wird sie jetzt, möglicherweise würde sie vielleicht sogar den Fischen schenken. Erstmal kommt noch Kykni, das Schwan, es ist hier wieder ein Genitiv und Schwan hatten wir ja jetzt schon zur Genüge.
Der Schwan ist super. Das wissen wir. Aber auch hier ist es jetzt wieder nicht einfach nur eine Wiederholung von 2.20, sondern in 2.20 war Horatia der Schwan. Und hier ist sozusagen der Vergleichspunkt für Horaz aber eben gerade nicht der Schwan, sondern die Fische, ne, die durch die Muse hier irgendwas von diesem Schwan bekommen könnten. Was wird es wohl sein? Und zwar, und jetzt kommt auch dann die Bestätigung dafür, dass wir das hier mit dem Potenzials in Verbindung gebracht haben, weil jetzt kommt dann tatsächlich hier eine Bedingung, die formuliert wird, sie libeat, also wenn sie und libeat eben tatsächlich auch im Konjunktiv Präsens und damit Potenzialis, also wenn es dir beliebte, wenn es dir belieben sollte.
Wenn du Lust drauf hast.
Das heißt, es ist eben nicht irreal, ne, ganz klar, sondern es wäre vorstellbar, dass das passiert, unter der Bedingung, dass die Göttin Bock drauf hat. Dadurch, dass sie es nicht hat, macht sie es halt nicht.
Ja, aber sie könnte, wenn sie denn wollte. Genau, deswegen schöner Potenzialis hier definitiv, würde ich sagen, der Konjunktiv. Und das färbt dann, wie du auch schon sagtest, nochmal, also das bestätigt die Annahme, die wir zu dem PFA hatten und macht es jetzt hier nochmal, falls wir Zweifel gehabt haben sollten, nochmal klar, in welche Richtung das hier geht. So, und was gibt sie jetzt wirklich? Wir brauchen ja aber noch einen Akkusativ, der gegeben wird. Das ist natürlich Sonum, der Klang.
Den Klang des Schwanes könnten die Fische von der Muse bekommen. Das wäre im Bereich ihrer Macht, genau.
Also nochmal eine sehr schön poetische, auch durch diesen Schwan mit sehr, ja, irgendwie auch wieder sehr glatten Bildern gezeichnete Demonstration der Macht dieser Muse, was in so einer Hymne ja auch normalerweise passiert, dass man nochmal darlegt, wie toll die Gottheit ist, an die man sich gerade wendet. Ne? Das ist irgendwie auch erwartbar, dass da jetzt ein adäquat dargestellt wird, warum diese Muse hier angerufen und verehrt wird.
Ja, ich meine, es wäre auch ein bisschen nicht so gut, die Muse nicht im allerbesten Licht dastehen lassen zu wollen an der Stelle wahrscheinlich.
Weil man verdankt ihr ja sein Können, ne?
Genau. Bevor wir das Finale lesen, jetzt noch hier die Strophe. U testudinis aureae dulcem quae strepitum pieri temperas o mutis quoque piscibus do natura cygni silibeat sonum. Totum muneris hoc tuist, quod monstror digito praeter euntium Romanae fidicen lyrae, quod spiret placio, si placio tuumst. Gutes Signal für die letzte Strophe. Totum. Das Ganze. Kann jetzt hier Objekt oder Subjekt sein, genau.
Das ganze Muneris des Geschenkes. Ja, okay. Mal gucken.
Das ganze Ausmaß des Geschenks, das Geschenk. Das Geschenk in Gänze, irgendwie so. Mhm. Ne? Und dann kommt jetzt hier Hock. Und dieses Hock kann dann aber eigentlich auch wieder nur zu dem Totum gehören. Mhm. Also dies als Ganzes, das Ganze, dieses Ganze des Geschenks.
Tui zu muneris ist das nächste Wort. Ja, und dann kommt ein Est. Das ist. Also das ist dein Geschenk insgesamt. Dein Geschenk zur Gänze besteht darin, dein Geschenk, das Ausmaß, dies ist das Ausmaß deines Geschenkes, irgendwie sowas, ne?
Ja, genau. Es ist tatsächlich nicht ganz easy, das alles. Ich meine, es ist völlig klar, wie das syntaktisch zusammenhängt, aber dieses Hock macht es auch noch ein bisschen schwierig, finde ich, weil das Hock kann sich theoretisch auch nach hinten beziehen, ne? Also es könnte sich auf den Schwanengesang zurückbeziehen. Aber natürlich ist es naheliegender, dass es sich nach vorne verweist, dass es eben den deutschen Doppelpunkt rechtfertigt.
Ja, also dass das Ausmaß deines Geschenkes das Folgende ist, was ich jetzt gleich noch erzähle. Ja.
Und das mit diesem Tui, also Muneris Tui est, ne? Also es hat schon ein bisschen gespreizte Ausdruckweise. Also also jetzt rein grammatisch wäre es auch möglich, zu sagen, hoc totum munus tuum est. Also das alles ist dein Geschenk, würde alles gehen. Aber es ist eben hier mit diesem Genitiv gemacht, wo ich mir auch zuerst gedacht habe, so kann man daraus was machen? Also dass es sozusagen nur ein Teil dieses Geschenkes ist, aber nicht alles oder so. Kann ich jetzt, glaube ich, nicht ganz auflösen.
Ja, es klingt irgendwie feierlicher so.
Ja, auf jeden Fall.
Als wenn es jetzt ein schnöder Nominativ gewesen wäre irgendwie. Also es klingt irgendwie fancy, ja, mit dem Genitiv.
Ja, ich meine, das ist tatsächlich auch wieder genau das Gleiche wie mit so Genitiven, die an Pronomina dranhängen. Ne? Also it temporis, ne? Also ganz wörtlich das der Zeit, statt it tempus oder eo tempore. Es klingt schon irgendwie aufwendiger. Naja, gut, jedenfalls, was ist jetzt dieses Geschenk? Quod monstror. Das Quod ist die Einleitung eines, in diesem Fall wieder erläuternden Satzes. Und zwar eines, so müsste man es, wenn man jetzt so nach Grammatiken geht, irgendwie analysieren, einem sogenannten Explikativsatz. Das heißt, das ist ein Nebensatz, der letztendlich eigentlich nur ein Element des Hauptsatzes näher beschreibt. Und in dem Fall wäre das eben dieses Hock. Also das Hock sagt, also das ganze Geschenk ist das nämlich. Also so das nämlich sind immer so gerne behelfsmäßige Einleitungen von Explikativsätzen, wenn man sie übersetzen muss. Und das Monstror hängt tatsächlich mit Monstrum irgendwie zusammen, weil Monstrum genau wie Monstror mit Monstrare zusammenhängt. Und Monstrare heißt zeigen. Und wieder haben wir hier zeigen, ne? Zeigen wie bei Ostendere, wie bei De Loo sichtbar werden und so weiter. Und deswegen auch Monstrum, weil das Monstrum ist ein Zeichen. Zeichen und zeigen hängt zusammen auch. In jedem Fall besteht dieses Geschenk offensichtlich darin, dass ganz wörtlich, ich gezeigt werde.
Genau, das ist auch, ne, Monstror, nicht Mordior.
Ja, genau.
Und jetzt das nächste ist Digito, nämlich Digito und nicht Dente. Ne? Also es wird jetzt nicht mit dem Zahn an ihm genagt, sondern es wird mit dem Finger Digito auf ihn gezeigt. Ja, das ist eben das, ne, wo wir schon vorher irgendwie so ein bisschen an Cicero gedacht hatten, der das eben auch sagt, dass das ja die Freude der Berühmtheit ist, dass die Leute auf einen zeigen. Wenn man mich fragt, der absolute Drini-Albtraum. Aber okay, gut für Horaz und Cicero. Ich habe mir auch beim Lesen gedacht, zu Vergil würde, Vergil zu Albtraum wäre das auch. Weil wir haben ja irgendwann schon mal festgestellt, Vergil war definitiv auch ein Drini.
Ja.
Und der hätte das, glaube ich, nicht so toll gefunden. Aber egal, Horaz findet das jedenfalls gut.
Ja, ich meine, das ist immer so ein Bild, wo man sich auch denkt, das hat halt einfach mit modernen Vorlieben, wie jetzt Anerkennung geäußert werden soll, genau nichts zu tun. Ne? Weil mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, ist halt genau das Gegenteil. Ne? So, naja. Aber das, so ist es in Rom halt offensichtlich nicht. Das Geschenk besteht also darin, dass man hier mit dem Finger auf mich zeigt. Und ganz wörtlich ja eben eigentlich, dass ich gezeigt werde mit dem Finger. Und jetzt wird noch gesagt, von wem oder wessen Finger das ist, nämlich Praetor Euntium. Praetor Ire und davon das PPA im Genitiv Plural. Praetor Ire heißt vorbeigehen, also der Vorbeigehenden, mit dem Finger der Vorbeigehenden. Und da musste ich natürlich auch wieder ein bisschen dran denken, was vorhin über Tibur gesagt worden ist, über das Wasser, das an Tibur vorbeifließt. Das passt irgendwie auch ganz gut. Man kann sich ja tatsächlich vorstellen, dass er so durch die Menge geht und die Menge sich so an ihm teilt.
Ja.
Was ja auch wiederum passen würde, ne? Weil siehe Würdenträger und Liktoren, die Platz in der Menge schaffen und so, also ja.
Ja, auf jeden Fall. Gerade, wir hatten ja auch schon die Menschenmasse auf den Kapitolen, ne? Auch, also das würde ich auch sehen, genau. Und hier ist jetzt auch wieder der Punkt, wo diese fast im Jenseits-Ode wieder ins Spiel kommt. Weil wir da ja zu dem Schluss gelangt waren, dass zwar Horaz an diversen Stellen sich eigentlich vom gemeinen Volk abgrenzt, ne, Odi profanum vulgus und so, aber halt, was ist denn der Dichter ohne sein Publikum? Und das ja irgendwie so ein bisschen unser Schluss aus dieser Ode war, dass man halt doch das Publikum, also vor allem auch die Menschen braucht, die einem zuhören und das eigentlich auch das einzige Publikum ist, das einen tatsächlich auch versteht. Und hier würde das ja untermauern, dass eben sich diese Nobilitas und auch diese Kanonisierung dadurch zeigt, dass eben das Volk, durch das man durchgeht, weiß, wer man ist. Der Gedanke ist aber noch nicht zu Ende. Es geht jetzt erstmal weiter mit Romanei, irgendwas Römischen im Genitiv, Fidiken. Das ist der Spielmann, eine Vokabel, die jetzt nicht so wahnsinnig häufig ist. Lyrai, also der die römische Lyra spielt.
Mhm.
Und das passt jetzt wieder zu dem Monstror. Also ne, auch hier haben wir jetzt wieder so ein Prädikativum, wie wir es eigentlich schon die ganze Zeit hatten. Also, dass ich gezeigt werde als jemand, der eben als Spielmann dieser römischen Lyra.
Es wirkt fast ein bisschen so, als ob er erst durch dieses Zeigen dazu wird. Ne? Also ein bisschen wie bei diesem Fingend und so weiter. Und das schließt dann an den Gedanken, den du gerade formuliert hast, auch genau an. Also man braucht halt dieses Publikum. Erst dann ist man auch tatsächlich das.
Ja, ja, und man kann halt an seinem Locus Amoenus draußen in Tivoli halt seine tollen Gedichte schreiben, aber wenn es in der Stadt, wenn es da niemanden interessiert, dann ist halt Pech, ne?
Ja, und ich meine Romanei, Fidiken, Lyrai, weiß jetzt nicht, ob Horaz eine bessere Selbstbeschreibung hätte finden können.
Put that on the tombstone.
Genau. Fidiken übrigens natürlich, also Ken von, hängt mit Canare zusammen, klarerweise, und Fides schaut ähnlich aus, aber ist ein anderes Wort, heißt dann eben Saiten, also Saitensinger eigentlich. Und es klingt auch genauso schlagworthaft wie dieses Roma Princeps Urbium davor.
Ja,
also auch da wieder, also wird auch wieder diese Verbindung, Querverbindung hergestellt. Was hier noch kurz gesagt werden muss, glaube ich, Stichwort Fidiken eben, es gibt bei Horaz, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, ich denke schon, dass wir mal drüber gesprochen haben, aber es gibt immer wieder aufflammende Diskussionen darüber, ob jetzt die Lyrik von Horaz eine Lyrik ist, die tatsächlich auf einem Instrument begleitet worden ist.
Hm.
Wir werden da jetzt nicht groß einsteigen.
Nee. Dieses Fass machen wir nicht auf.
Der überwältigende Konsens ist, dass es nicht so ist. Also, dass diese Lyrik tatsächlich eben von dem musikalischen Kontext, der aus der Tradition kommt, eigentlich tatsächlich losgelöst war. Und wenn die Lyrik ausnahmsweise zur Musik vorgetragen wurde, wie zum Beispiel beim Carmen Säkulare, also bei der Säkularfeier, dann war das eben quasi was Besonderes, aber nicht der Normalfall. Immer wieder mal wird das aber natürlich aufgemacht, dieses Fass, weil man irgendwelche Hot Takes damit machen kann und weil es natürlich einfach etwas ist, das wir, und ja, das ist genau der Punkt, nie wissen werden. man kann sich halt trefflich darüber streiten, weil es wird nie eine abschließende Antwort auf diese Frage geben.
Nee, da müsste man schon in Herkulaneum irgendein wirklich antikes Sekundärliteratur-Fachliteratur-Textwerk ausgraben, wo über sowas geredet wird oder so. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Also die Evidenz ist einfach nicht vorhanden. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass da one way or the other was auftaucht, ist auch relativ verschwindend gering. Das wäre es, wenn man sowas mal, wenn man dazu mal eine Aussage finden würde, das wäre es echt. Also.
Ja, stell dir vor. Ja, ich meine, dann würde es mich auch wieder interessieren. So denke ich mir halt so, es ist ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren. Das ist natürlich auch kein Beweis, dass Horaz sehr oft über sein Instrument spricht. Weil, wie gesagt, das ist halt einfach alles topisch aus dem aus der literarischen Tradition.
Naja, aber eine Abwesenheit von Evidenz hat ja AltphilologInnen noch nie dran gehindert, wild zu spekulieren.
Nein, natürlich nicht. Ja, na jetzt sind wir schon fast durch. Jetzt kommt hier noch dieser Abschlussgedanke. Das schaut jetzt fast so aus, wie wenn jetzt hier nochmal dieses Quod als Explikativsatz wiederholt würde, aber es ist dann eigentlich nicht so. Quod spiro. Spirare heißt atmen. Dass ich atme. Und atmen tut man nur, wenn man lebt. Insofern dann auch, dass ich lebe, wo Thomas auch, glaube ich, sehr richtig anmerkt, dass das dann auch wieder ein Rückgriff auf den Beginn der Ode ist, wo wir mit Nascens eben sozusagen den Beginn dieses Lebens hatten und in dem Spiro und der Möglichkeit, dass man irgendwann nicht mehr atmet, steckt natürlich das Gegenteil, also der Tod.
Ja, es ist wirklich alles sehr rhetorisch durchgestylt hier. Ja, der ziceronische Vibe lässt
die Ode nicht los. Ja, ja.
Was ja auch nicht schlechtes sein muss. So, quod spiro, also dass ich atme / lebe et placeo und gefalle. Das ist natürlich hier zentral. Du hattest es schon gesagt, dass eben mit dieser Kanonisierung das irgendwie so ein bisschen einhergeht, aber irgendwie auch ein bisschen Druck auftaucht. Und das ist natürlich auch so vom Vokabular her ein Rückgriff zu dem Placido am Anfang. Also es kommt ja vom selben Wort, also der Gefallende. Der Gefällige ist irgendwie auf Deutsch, irgendwie wird es schräg, aber ne, das ist gemeint, dass die Muse dieses Kind bei der Geburt anschaut und sie ihr gefällt, was sie da sieht. So.
Genau.
Und billigt, was sie da sieht. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo eben dieses Kind erwachsen geworden ist und Ruhm als Dichter erlangt hat. Und dann ist natürlich die Frage, gefällt es jetzt wirklich der Göttin?
Und den Menschen. Das ist ja auch das
Ding.
Und
den Menschen.
Aber an der Stelle natürlich vor allem der Göttin, genau. Und jetzt kommt der Einschub, der das hier alles, das ist ein bisschen so der Redeeming Moment dieser Ode ist, nämlich dieses eingeschobene Si Placio. Wenn. Und das ist natürlich die Einschränkung, die wir vorhin schon hatten bei dem Si Libeat, also die Göttin, wenn es der Göttin gefällt. Und jetzt auf ihn bezogen, dass ich gefalle, wenn ich überhaupt gefalle. Und ich finde das irgendwie einen netten Moment, weil es halt eigentlich am Höhepunkt der Verkündung der eigenen poetischen Errungenschaften noch so ein kleines und wohlplatziertes Unsicherheitsmoment reinbringt, wo dieser poetische Erfolg zwar als gegeben, hingenommen wird, aber nicht ganz signalisiert wird zumindest, dass das Nachdenken darüber und das irgendwie auch Staunen darüber, glaube ich, also how did this happen, noch nicht ganz aus ist.
Auch Horaz hat mal Imposter-Syndrom gehabt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Bescheidenheitstopos.
Ja, na genau. Also das hat ja eben breite Tradition und man kann natürlich sagen, also es ist einfach nur Konvention. Ich finde, im Zusammenhang wirkt es nicht so. Es muss natürlich auch nichts über Horaz als Person aussagen, ne? Aber es geht halt einfach um diese Ode nicht. Und in diesem Wortfeld, das da rundherum gebaut worden ist. Und der Platzierung, finde ich auch einfach, ist das schon, also hat das den Effekt, dass es das schon nochmal so minimal relativiert, bisschen ein anderes Licht drückt. Deswegen war ich dann ein bisschen enttäuscht, dass Thomas da irgendwie schreibt, diese Unsicherheit, die hier abgebildet wird, sei perhaps disingenuous, also möglicherweise nicht ganz ehrlich, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, naja, gut, ich meine, das ist halt Lyrik, was ist das, was ist disingenuous für eine Kategorie, es ist halt.
Ja, es ist vielleicht nicht ganz aufrichtig, also ich sehe schon, wo Thomas herkommt, so in meinem Horaz-Bild ist es vielleicht auch slightly disingenuous, aber ja, nee, ich bin auf jeden Fall bei dir, dass es hier angebracht ist und irgendwie auch so ein bisschen erwartet, da er ja auch mit der Muse redet und dann natürlich irgendwie nochmal eine Einschränkung machen muss, weil natürlich am Ende die Muse darüber urteilt. Und das passt hier schon, und inwieweit Horaz seine eigene Dichtung darstellt und dabei vielleicht sehr selbstbewusst auftritt, naja, gut. Reden wir vielleicht auch bei 3.30 nochmal drüber, aber ja.
Ja, genau.
Bin auch bei dir, dass es in der Ode nicht ganz so schlimm ist wie anderswo.
Hm.
Und dann ist nur noch Tuumst übrig, also Tuum est, das ist dein. Das heißt, die Tatsache, dass er am Leben ist und seine Dichtung gefällt, das ist alles das Werk der Göttin. Das gehört alles dir. Und ja, auch das ist eigentlich ein würdiger Schluss für diese Hymne, die ja der Muse gewidmet ist, die ihn von Geburt an bis jetzt begünstigt hat, weswegen er jetzt dieser kanonische Dichter ist.
Und was ist auch noch, ist uns ja auch noch in der Vorbesprechung aufgefallen, auch nochmal spannend ist am Schluss, dieses Tuum est ist ja eigentlich sowas wie eine Selbstweihung, oder? Also ich meine, es ist irgendwie so ein bisschen das Weihen der eigenen, des eigenen Lebens letztendlich, das ja sozusagen untrennbar in Horaz Dichtung mit seiner Dichtung verbunden ist. Die beiden Sachen sind ja de facto identisch, so wie das irgendwie hier aufgebaut wird, wird dann auch bei 3.30 nochmal ein großes Thema sein. Das wird hier eigentlich in so einer Art von Devotio, also Weihung, endgültiger Weihung, der Göttin übergeben, in die Hände der Göttin übergeben. Und so endet diese Ode mit diesem sehr schön gestalteten, bisschen nachdenklichen, gut proportionierten Schluss. Und jetzt lese ich ihn nochmal vor. Totum muneris hoc tu ist, quod monstror digito praeter euntium romanae fidicen lyrae quod spiret placeo si placeo tuumst. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir so ein ausführliches Fazit brauchen. Ich meine, das ist eine von diesen Oden, die ein bisschen für sich selbst sprechen tatsächlich. Und wir haben auch schon einiges resümiert. Ich glaube, was schon recht deutlich geworden ist, ist, wie aufwendig auf der einen Seite diese Ode gestaltet ist in Sachen rhetorische Mittel und poetische Mittel, stilistische Mittel. Und auf der anderen Seite, wie routiniert und ohne Anstrengung das halt gemacht ist. Also das merkt man der Ode schon an. Also da ist jetzt irgendwie, da steckt viel Erfahrung dahinter, da stecken natürlich irgendwie erprobte Bilder dahinter, aber es ist jetzt an keiner Stelle irgendwie so, dass man das Gefühl bekommt, da ist irgendwas unbalanciert oder so. Ganz im Gegenteil, es ist halt einfach wirklich ein Musterbeispiel von, da ist, die Ode ist einfach komplett durchstrukturiert und man wird da eigentlich von den rhetorischen Vorgaben und Formen wirklich so durchgeführt. Man kann sich da gar nicht wirklich verirren, auch wenn die Syntax manchmal ein bisschen komplizierter ist mit irgendwie vorangezogenen Relativsätzen und so weiter, aber das wird alles irgendwie vorbereitet, hat alles ein Setup und eine Pointe. Und ja, es ist dann, finde da wenig anzumerken im Sinne von, also sowieso ist bei Horaz jetzt nichts in dem Sinn per se schlecht. Ne? Die Ode ist halt wirklich so, ja, glatt trifft es, glaube ich, ganz gut. Ne? Also man kann irgendwie nicht sagen, so da ist irgendwas außer Proportion oder sonst irgendwas, aber man kann halt auch sonst nicht so viel darüber sagen, weil es ist halt wirklich so ein bisschen Best-of und auch Verwurstung von Sachen, die wir schon kennen. Ein Remix ein bisschen aus all diesen auch sehr prominent platzierten Oden, ne? 1.1, 2.20, 3.30.
Ja, aber vielleicht ist das dann halt auch, ne? Also wenn du schon reflektierst darüber, dass du jetzt quasi Kanon bist, dann ist das irgendwie auch passend, das in einer Ode zu machen, die schon so ein bisschen nach Schema F durchexerziert ist. Ne? Weil das ist dann halt kanonisch. Das kannst du in ein Lehrbuch drucken, über wie man eine Ode aufbaut. Ne?
Ja, voll.
Genau. Und da kannst du dann halt nichts dagegen haben, weil da gibt's halt nichts auszusetzen, so rein formal, ne? Frag mich, ob das, vielleicht ist es das ein bisschen disingenuous, dass es so sehr durchexerziert ist. So, okay, ich kann übrigens auch so richtig glatt hier Schema F. Geht übrigens. Look.
Ja, vielleicht ist es das tatsächlich, ja, du hast recht. Jetzt ist es nicht dieser kleine Schlenker am Schluss, sondern eigentlich diese ganze Form. Ich meine, das ist ja die interessante Frage. Also, und würde dann ja auch anschließen an diese Sache, ist dieses Thema der Gefälligkeit, ne? Placidus, Placio, Zwang zur Gefälligkeit, ist das ein bestimmendes Thema für die Ode? Ist es ein Thema, über das irgendwie hier mit einem gewissen Bedauern gesprochen wird? Natürlich nicht, aber ist es irgendwie so, dass die Form, diese sehr geschliffene Form, erzeugt die quasi genug Reibung mit der Thematik, dass man, dass das Gedicht dazu anregen möchte, das dann auch wieder in Frage zu stellen.
Oder ist die Abwesenheit von Reibung gerade das, was wir in Frage stellen sollten?
Ja, stimmt schon. Ja, ich meine, bis zu einem gewissen Grad schon. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das das beherrschende Thema der Ode ist. Ich glaube, es ist schon, schon wirklich so ein, ich kann da was richtig Schönes, nahezu Perfektes machen und das mache ich jetzt einfach auch. Und ja, schau, was ich da gemacht habe.
Ja, das dann selbst wieder zu unterwandern, das wäre jetzt Vergil. Vergil hätte das gemacht. Ich habe gerade wieder Aeneas gelesen und ja.
Naja, es ist schon, also dieses Si Placio ist halt wirklich so diese minimale Unsicherheitsgeschichte. Aber der Rest ist schon so, eben so, als ob er gewusst hätte, dass seine Dichtung tatsächlich 2000 Jahre überlebt und es da halt irgendwas geben muss, das auch beweist, dass es zu Recht war. Wenn man so will. Ich meine, es ist nicht das einzige Gedicht, das diesen formalen Vorgaben so genügt, ne? Aber eben mit einer gewissen Distanz zu seinem ursprünglichen lyrischen Werk und das haben wir jetzt auch nicht gelesen, aber es ist natürlich am Ode 4.3 steht ja irgendwie auch am Schluss eines quasi Mini-Zyklus am Beginn des vierten Buches, wo es halt generell sehr viel um dieses Wiederaufnehmen der lyrischen Dichtung geht. Und dann ergibt das irgendwie auch von der Struktur her Sinn, dass er dann hier am Schluss dieses Mini-Zyklus nochmal so viele andere Schlussgedichte aufgreift und so weiter. Also da steckt schon auch ein bisschen mehr dahinter, als jetzt einfach nur die formal perfekte Ode zu machen. Aber es ist schon ein hervorstechendes Merkmal dieser Ode, dass sie formal so perfekt ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin einfach nur bitter, dass Vergil Carmen Circulare nicht schreiben konnte. Weil ich hätte das sehr gerne gehabt.
Das wäre was ganz anderes geworden, glaube ich.
Yep. Und ne, also ich hätte grundsätzlich gerne was Lyrisches von Vergil gehabt, einfach weil ich gerne gewusst hätte, wie das ausgesehen hätte. Und sowas hätte Vergil definitiv nicht geschrieben. Das lehne ich mich mal aus dem Fenster und behaupte das.
Haben wir nicht so ein oder zwei Gedichte aus dem Katalepton, die als echt eingeschätzt werden? Aber was heißt das schon, ne?
Ja gut, Katalepton und so Appendix sollten wir sowieso irgendwann mal drüber reden, Appendix Vergiliana.
Also so unter dem Namen von Vergil überlieferte weitere Gedichte, ne?
Wo umstritten ist, was davon echt ist, wenn überhaupt irgendwas. Und es gibt so Einzelne, bei denen der Konsens aktuell danach aussieht, dass es vielleicht doch echt sein könnte. Ja, sollten wir vielleicht wirklich mal drüber reden. Weil ich habe die Appendix auch nie wirklich ausführlich gelesen. Also Katalepton schon mal in Bachelor, also ewig her, sollten wir wirklich mal machen.
Ja, ist eigentlich ganz ergiebig, glaube ich, ja.
Ja, jetzt habe ich das hier komplett gesidetrackt. Es geht gar nicht um Vergil, es tut mir leid.
Ja, aber ich weiß, es ist irgendwie auch ein bisschen, es passt irgendwie auch zu dieser Ode. Es ist halt jetzt, ist mir ein bisschen alles gesagt, ne? Also, die steht halt wirklich so ein bisschen für sich.
Ja, es ist schön, ist nett, aber es ist halt auch ein bisschen langweilig, ne? Also.
Bisschen langweilig. Aber die braucht auch irgendwie keinen Hot Take oder so. Die ist irgendwie, das ist einfach so auch ein Monument, wie ein anderes Gedicht auch noch sein wird. Aber ja, ich denke, wir haben trotzdem. Also ich meine, es ist zumindest auf jeden Fall der Mühe wert gewesen, finde ich, da mal durchzugehen und auch diese syntaktischen, also die stilistischen Strukturen einfach so rauszuarbeiten. Mir war das auch einfach gar nicht klar, wie wir damit angefangen haben. Das unterstreicht dann einfach nochmal mehr, wie diese Ode angelegt ist. Ja, bisschen langweilig, stimmt, aber nichtsdestoweniger trotzdem schön und an vielen Stellen einfach sehr elegant gemacht.
Die goldene Schildkröte. Da freue ich mich immer noch drüber.
Genau, goldene Schildkröte, die Wassermassen, die sich um Tibur teilen und die Menschenmassen, die sich um den Dichter teilen und so, das sind schon schöne Bilder auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen was für euch aus dieser Ode mitgenommen. Es war auf jeden Fall eine kleine Atempause, denke ich, von Ode 3.6 und den vielen Strophen, die sie hatte, die dann doch auch ein bisschen mitgenommen haben. Da war das jetzt hier tatsächlich ein bisschen weniger aufwühlend. In jedem Fall, Jana, dir danke für das schöne und wie immer erkenntnisreiche Gespräch.
Ja, danke dir.
Und euch allen da draußen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet, rezensiert, weiterempfehlt oder unterstützt bei Steady oder mit einer Einmalzahlung via PayPal. Alle Daten in den Shownotes, wie immer. Und wir hoffen natürlich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. In 2 Wochen oder in 4 Wochen oder zu beiden Terminen. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.